Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zum Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch durch die Sendung. Ich sitze heute an der Goethe-Universität in Frankfurt und habe eine Wissenschaftlerin zu Gast. Für mich auch mal ein ganz spezielles Erlebnis, weil ich muss dich erst noch begrüßen. Ich spreche heute nämlich mit Selina Thiel, weil, hallo Selina.
Hallo.
Ja, weil ich habe dich zuallererst nicht über deine Wissenschaft kennengelernt, so wie die meisten der meiner Gesprächspartner. Ich habe dich zuerst übers Podcasten gelernt, und zwar über Wispod, weil du da deinen ziemlich neuen Podcast Microbes Thinks Macro, also Mikroben ganz groß, vorgestellt hast, und ich dort bei der Kuration so ein bisschen die Aufgabe hatte, mal so zu gucken, wer versteckt sich eigentlich da hinter der Stimme. Ich war auch, nachdem ich die Episoden gehört habe, auch direkt Fan, weil ich finde, es ist ein neues, frisches Format.
Danke.
Und ich finde auch, du hast es ad hoc von der ersten Episode richtig, richtig Format, stilprägend für dich gemacht. Ich finde, du hast einen wirklich gleich einen sehr eigenen Stil gefunden. Du hast mir aber schon erzählt, dass du das so ein bisschen, dieses Format so ein bisschen angelehnt hast an ein anderes Podcast-Format, das du sehr verehrst. Aber ich glaube, darüber sprechen wir später, weil wie immer hier auf die Person gehen wir später ein. Zuerst wollte ich natürlich deine wissenschaftliche Arbeit und Leistung so ein bisschen in den Vordergrund stellen, weil das ist ja der eigentliche Punkt hier im Wirkstoffradio. Du bist Doktorandin
genau.
Hier an der Goethe-Universität in Frankfurt, und zwar am Institut für Biochemie. Und dort in der Gruppe für Membranbiochemie bei der Frau Professor Dr. Inga Henelt.
Genau, ja.
Und du beschäftigst dich dort mit dem Thema molekulare Grundlagen der elektrometabolischen Signalübertragung in Bacillus subtilis Biofilm.
Genau, sehr, sehr langer Begriff.
Eben, weil dein Podcast sich vor allen Dingen um Mikroben dreht. Und ich weiß auch, du hast es nämlich in der Episode zum Bacillus subtilis gesagt, dass der für dich auch so ein bisschen speziell ist, habe ich gedacht. Wir fangen am besten direkt mit dem an. Ja, so, was ist denn das Spezielle oder was ist denn überhaupt der Bacillus subtilis?
Genau, Bacillus subtilis ist ein Bakterium, ein Gram-positives Bakterium, und es ist ein einfach sehr beliebter Modellorganismus. Bacillus ist relativ gut untersucht und ist ein sehr ungefährlicher Mikroorganismus, also hat diesen sogenannten Gras-Status. Das heißt, generally regarded as safe.
Ah, okay, also, das Gras ist ein Akronym sozusagen.
Genau, das ist ein Akronym. Und da geht es eben darum, dass man mit Bacillus relativ einfach arbeiten kann. Die sind gut zu kultivieren. Sie sind, wie gesagt, ziemlich ungefährlich und lassen sich aber sehr gut beobachten. Und es ist einfach sehr viel über Bacillus bekannt. Also wir kennen die ganzen Stoffwechselwege relativ gut. Es gibt auch ein Konstrukt, das nennt sich Mini-Bacillus, das quasi die minimalen Baustoffe des Lebens untersuchen soll. Also was braucht man, um einen funktionalen Bacillus zu erhalten?
Also Konstrukt heißt dann in dem Fall, da ist der Bacillus subtilis reduziert worden.
Genau, ja, genau, in dem Fall schon. Es gibt da ja zwei unterschiedliche Wege, wie man das angehen kann. Quasi diesen Bottom-up-Approach, wo man sagt, wir versuchen eine minimale Zelle zu konstruieren, oder diesen Top-down-Approach, wo man sagt, okay, wir schmeißen einfach alles raus, was die Zellen nicht unbedingt zum Überleben brauchen. Genau, der Mini-Bacillus ist, soweit ich informiert bin, eben dieser Top-Down-Approach.
Jetzt hast du gesagt, du benutzt den in Biofilm.
Genau, ja.
Ist das dann eine spezielle Form von dem Bacillus oder?
Das ist eben auch was total Spannendes bei Bacillus. Wir sind ganz lange davon ausgegangen, dass eigentlich alle Bakterien oder dieses generelle Bild von Bakterien ist, dass sie Einzelkämpfer sind. Also, dass man irgendwie so eine Suppe hat und da drin schwimmen Einzelzellen rum. Jetzt ist es aber so, dass wir seit 25 Jahren, sage ich mal, in der Wissenschaft viel mehr dieses Bild haben, dass auch Prokaryoten oder Bakterien insbesondere gar nicht nur Einzelzellen sind, sondern dass wahrscheinlich ein Großteil aller Bakterien Biofilme bilden kann oder Biofilme bildet. Und dass eigentlich Biofilme die viel häufiger vorkommende Lebensform von Bakterien sind. Und Bacillus war eben einer dieser Modellorganismen, bei denen man das recht früh untersucht hat, die sehr robuste Biofilme bilden können und an denen man eben schon viele Untersuchungen durchgeführt hat. So auch eine Studie, auf der eben mein Promotionsprojekt oder mein Dissertationsprojekt basiert. Das war eine Studie, in der man sich das Wachstum von Bacillus subtilis biofilm angucken wollte und dann gesehen hat, dass die total konzertiert wachsen. Also, dass die sehr hoch koordiniert sind und eben nicht einfach so ein Biofilm, vielleicht mal als Bild, kann man sich vorstellen, wie so eine Fläche Bakterien, also relativ rund.
So ein Rasen.
Genau, die irgendwie auf einer Oberfläche wachsen. Und da hat man eben gesehen, dass diese Zellen alle zusammen wachsen. Also der Biofilm wird relativ symmetrisch größer. Und auf einmal stoppt dieses Wachstum für eine Weile. Und zwar an allen Rändern des Biofilms. Also nicht irgendwie eine Seite wächst weiter und die andere nicht, sondern alle hören auf zu wachsen. Und dann geht das irgendwann wieder weiter.
Ist dann so ein Biofilm schon das, was man in so einer Petrischale klassischerweise als so Plack sieht oder ist?
Nicht unbedingt. Also ein Biofilm definiert sich auch dadurch, dass das eben nicht nur Zellen sind, sondern dass das ganz viele Zellen sind, die eingebettet in eine extrazelluläre Matrix leben. Also ganz viel um die Zellen herum ist eben strukturgebend. Also da sind extrazelluläre Kohlenhydrate, es gibt extrazelluläre DNA, da sind Ionen dabei, da werden auch Enzyme nach außen geschleust, um irgendwie Nährstoffe in der Umgebung abzubauen und aufzunehmen. Also ist ein Biofilm eigentlich viel mehr als nur ein Haufen Zellen, sondern es ist wirklich eine ganze, man nennt das City of Microbes, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Es ist ein ganzes Konstrukt wie eine Stadt, in der dann unterschiedliche Nischen entstehen und unterschiedliche Aufgaben erfüllt werden. Das heißt, es ist viel mehr als einfach nur ein Haufen Zellen.
Jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Bacillus subtilis, beziehungsweise zu dem Biofilm und dem Subtilis. Wo kommt der eigentlich vor und unterscheidet sich das Bacillus davon, ob der jetzt, ich sag mal, allein in Walder Flur ist oder in so einem Biofilm, also für ihn urbane Umgebung vorkommt?
Genau, Bacillus ist eigentlich ein Bodenbakterium, also es lebt quasi an den Wurzeln von Pflanzen und da eben in dieser Biofilmumgebung. Und gerade Bacillus Wildtypstämme bilden eigentlich alle Biofilme. So sehr unterscheidet sich jetzt das Vorkommen eigentlich nicht, sondern man hat eben in dieser natürlichen Lebensform eigentlich immer diesen Biofilm-Zusammenhang.
Wie migriert dann so ein, wird er einfach mit der Matrix dann einfach verschleppt?
Tatsächlich können sich Zellen wieder aus dem Biofilm lösen. Also es ist so ein mehrstufiger Prozess der Biofilmbildung. Also man hat eine einzelne Zelle, die irgendwo rumschwimmt. Die findet eine Oberfläche, die sie ganz schön findet, klebt sich da an die Oberfläche, dann teilt sich das. Dann bildet sich eben auch die extrazelluläre Matrix. Also dann hat man dieses ganze Einbetten, der Biofilm wächst immer weiter. Dann können einzelne Zellen eben den Biofilm wieder verlassen und können sich einen neuen Lebensort suchen.
Diese Biofilme existieren primär dann an Wurzeln von Pflanzen. Kann man das schon so wie so eine Art Mutualismus, also so eine Art Symbiose auch dann sehen? Weil wenn du so eine extrazelluläre Matrix hast, wo ja auch schon, ja ich sag mal, Nährstoffe aufbearbeitet wird, dann liegt es ja nahe zu denken, dass dann da auch, ich sag mal, die Pflanze dann natürlich auch profitiert, wenn dann da ein Biofilm existiert, der vielleicht so dieses Erdsubstrat und was da kreucht und fleucht schon ein bisschen aufarbeitet. Oder sind die schon fast eher ein bisschen parasitär und greifen die Pflanze an?
Ehrlich gesagt kann ich dir dazu gar nicht so viel sagen. Also es wird sicher so sein, dass die Pflanze davon auch profitiert, denke ich. Aber Biofilme existieren auch nicht nur in diesem Erdkontext. Also natürlich Bacillus subtilis Biofilme oder Bacillus subtilis eben als Bodenbakterium lebt da. Aber Biofilme sind, wenn man ein bisschen breiter greift, eigentlich fast überall zu finden. Also ob das jetzt in der Tiefsee ist oder sogar wenn man zu Hause vielleicht mal Essig gekauft hat, der naturtrübe Essig, da schwimmt manchmal so ein bisschen was drin. Das ist auch ein Biofilm. In unseren Abwassersystemen wachsen Biofilme. Also eigentlich in jedem Rohr zu Hause wächst ein Biofilm.
Ich habe ja hier auch schon im Wirkstoffradio eine Episode mit dem Daniel Roderer, der bei uns die Elektronenmikroskopie macht und der untersucht Biofilme in unserem Darmmikrobiom.
Genau.
Ja, also zum Beispiel, weil dort spezielle Bakterien da sind, die dann wahrscheinlich sogar das Wachstum von Krebstumoren eher fördern, weil die sich dann mit diesen Tumorvorstufen zusammentun und da sogar noch das Wachstum befördern.
Also ja, genau. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, also oder zwei wichtige Punkte. dass einmal Biofilme natürlich medizinisch total relevant sind, weil, wie du sagst, eben das Mikrobiom im Darm ist eine Sache, aber auch Wachstum auf Kathetern oder auf medizinischem Equipment ist ein Riesenproblem. Gerade weil Biofilme im Vergleich zu diesem planktonischen, also dem einzelligen Lebensstil, viel resistenter sind gegen zum Beispiel Desinfektionsmittel oder gegen Antibiotika. Das heißt, wenn man irgendeinen Biofilm hat, dann ist das eine sehr robuste und resistente Lebensform dieses Bakteriums. Und die wieder loszuwerden, gerade im klinischen Kontext, kann ganz schön problematisch sein. Und der zweite wichtige Punkt an der Stelle, was man sich ja beim Mikrobiom vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen kann, ist, dass Biofilme meist nicht nur aus einer Spezies bestehen. Das ist jetzt so bei den Biofilmen Bacillus subtilis, die wir uns im Labor angucken, weil wir die natürlich genauso gezielt züchten, um dieses System sehr kontrollierbar zu haben. Aber in der Natur wird es eigentlich nicht so sein, dass Biofilme nur aus einer Spezies bestehen, sondern das sind dann Zusammenrottungen verschiedener Spezies. Die können dann auch untereinander kommunizieren. Also diese Kommunikation ist speziesunabhängig. Das heißt, wir haben da auch nochmal ein viel komplexeres Zusammenspiel.
So ein Biofilm könnte man dann, ich sag mal, in freier Wildbahn auch schon wie so ein eigenes Mikrobiom dann auch schon wieder betrachten.
Im Prinzip schon, ja. Also es gibt dann verschiedene Zellen, die verschiedene Aufgaben erfüllen in einem Biofilm auch. Also da macht dann nicht jede Zelle für sich einfach dasselbe und die leben halt nebeneinander, sondern es gibt dann auch eine Aufgabenteilung, die eben dann wieder davon abhängt, in welchem Bereich von dem Biofilm eine bestimmte Zelle vorkommt. Da gibt es dann auch verschiedene Ausdifferenzierungen von verschiedenen Zelltypen, je nachdem, wo eine Zelle lebt und was sie da eben erfüllen muss.
Was versteht man da unter Zelltypen?
Also es gibt zum Beispiel in Bacillus subtilis Biofilmen sogenannte Persistorzellen. Also das sind Zellen, die quasi in einem Biofilm vorkommen, relativ verstreut und ihren kompletten Stoffwechsel runterfahren. Die sind quasi eigentlich also nicht mehr metabolisch aktiv in der Form, sondern leben eben einfach oder vegetieren in diesem Biofilm vor sich hin. Für den Fall, dass der Biofilm durch eine externe Attacke zum Beispiel stark reduziert wird, dann kann nämlich eben diese Persistorzelle wieder ausdifferenzieren zu einer vollen Zelle und kann dann das Wachstum des Biofilms weiter vorantreiben.
Das ist eine stille Reserve praktisch.
Im Prinzip, ja, genau. Und eben auch die metabolischen Aktivitäten innerhalb eines Biofilms sind sehr abhängig davon, ob eine Zelle zum Beispiel, also man kann sich das vorstellen, zum Beispiel wie ein Luftballon. Und an der Außenstelle dieses Luftballons ist eben viel Kontakt zur Außenwelt. Die Zellen, die jetzt eher im Inneren dieses Luftballons leben, haben natürlich keinen Kontakt zur Außenwelt. Was auch mit sich bringt, dass sie eben keinen Zugang zu Nährstoffen haben.
Ach so, weil ja natürlich von außen sozusagen da wird geerntet und genau. Weil du dann den direkten Zugang zum äußeren Substrat hast und da hast du dann ja vielleicht sogar einen großen Überschuss, damit man auch wachsen kann, aber dann weiter innen wird es dann eben problematisch, weil die kriegen eben nichts ab.
Genau, aber auch da ist es natürlich so, dass die Zellen im Inneren des Biofilms total wichtig fürs Überleben des Biofilms oder fürs Bestehen des Biofilms ist. Eben weil sie auch von externen Attacken nicht so leicht angegriffen werden können, aber auch weil sie bestimmte Nährstoffe viel besser zurückhalten können, die sonst vielleicht einfach mit dem umgebenden Medium weggespült werden würden, wenn sie in den äußeren Zellen produziert würden.
Dann, das heißt dann, die äußeren Zellen, die schließen dann das Substrat erstmal auf und die Verarbeitung passiert dann weiter innen?
Es ist ein bisschen geteilter, also es ist ein bisschen mehr voneinander abhängig. Zum Einstieg ist vielleicht erstmal wichtig, dass wenn ein Biofilm wächst, dann teilen sich erstmal nur die Zellen in dieser Peripherie, also nur an dem äußeren Rand findet tatsächlich Zellteilung statt. In Bezug auf Bacillus subtilis und auf meine Arbeit im Spezifischen wurde eben die Abhängigkeit vom Wachstum von Stickstoffquellen untersucht. Und da war die einzige Stickstoffquelle im Medium war Glutamat. Kennt man vielleicht auch als Nahrungszusatzstoff.
Genau.
Natriumglutamat als Geschmacksverstärker. Und da wurde eben beobachtet, dass die äußeren Zellen Glutamat benutzen, um Glutamin herzustellen. Und Glutamin ist eine Aminosäure, die essentiell für die Zellteilung und fürs Biofilmwachstum ist. Um aus Glutamat Glutamin zu machen, brauchen die aber Ammonium. Und dieses Ammonium wird auch aus Glutamat hergestellt, aber eben nicht von den Zellen außen, sondern von den Zellen im Inneren vom Biofilm.
Muss man jetzt natürlich sagen, Glutamat hat nur eine Stickstoff, eine Stickstoff, genau, eine NH2-Gruppe wären dann Glutamin, hat dann eben zwei.
Genau.
Ja, weil das eine ist eine Aminosäure und bei dem Glutamat wird dann eben die saure Gruppe der Aminosäure nochmal mit einem Stickstoff nochmal.
Genau, also Glutamat hat zwei Säure.
Genau, wollte ich ja sagen.
Glutamin ist auch die Aminosäure, aber eben mit dieser zusätzlichen Verkettung mit dem Ammonium.
Die Säuregruppe in der Seitenkette wird dann amidiert.
Genau, ja, genau. Ja. Und dieses Ammonium hat eben den Nachteil, dass es relativ flüchtig ist, also es ist membrangängig, das heißt, es kann die Zelle einfach so verlassen. Und jetzt kann man sich vorstellen, eine Zelle, die so an diesem äußeren Rand lebt und eben relativ viel Medienfluss erfährt, wenn die Ammonium macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ammonium die Zelle verlässt und einfach in der Walachei verschwindet, relativ hoch. Während die Zellen, die eben im Inneren dieses Biofilms leben, viel besser darin sind, dieses Ammonium wirklich auch zu behalten. Und dadurch entsteht eben dieses, was man metabolische Kodependenz oder Koabhängigkeit nennt, dass beide Zelltypen, sowohl die Zellen im Inneren des Biofilms als auch in der Peripherie, beide auf Glutamat angewiesen sind, aber auch jeweils darauf angewiesen sind, dass der andere Partner ausreichend Glutamat zur Verfügung hat. Das heißt, man hat im Prinzip eine interne Konkurrenz um Glutamatquellen, aber wenn man das jetzt ein bisschen vermenschlichen möchte, wissen beide Zelltypen, der andere braucht auch Glutamat und muss Glutamat haben, damit ich davon profitieren kann.
Jetzt wieder dann zurück zu dem Biofilm. Du hast dann gesagt, um den Ausgleich zu schaffen, stoppt dann mal kurz das Wachstum des Biofilms.
Genau, das ist die Idee, dass quasi, wie gesagt, nur die äußeren Zellen sich teilen und dafür eben dieses Glutamat aufbrauchen. Wenn sie jetzt aber merken, wir kriegen kein Ammonium, können sie natürlich kein Glutamin machen, können nicht weiter wachsen. Und dann muss eben wieder dieses Glutamat ins Innere des Biofilms diffundieren und dann können auch die inneren Zellen wieder Ammonium zur Verfügung stellen.
Warten dann praktisch, bis dann von innen wieder der Nachschub rollt an Ammonium.
Genau, ja.
Du hast jetzt dann schon gesagt, okay, es wäre wie eine Art Oszillation. Ja?
Ja.
Jeder denkt jetzt, das Ding fängt an zu vibrieren und zu zittern.
Genau, nicht ganz.
Das ist jetzt die nächste Frage. Ne?
Genau.
Wie schaut es jetzt bei so einem Biofilm aus? Fängt er dann auf einmal an zu wabern und zu vibrieren? Und so wie man es vielleicht in so manchen Filmen sieht, wo dann so die Horrorbakterien über die Menschheit herfällt.
Ich sag mal leider nein. Vielleicht auch gut, dass das nicht so ist. Nee, tatsächlich, vielleicht kommen wir da zu diesem Luftballonbild nochmal zurück. Also ich hatte ja quasi gesagt, dass man sich einen Biofilm im Prinzip vorstellen kann wie einen Luftballon. Und dieses Wachstum ist jetzt, wenn wir uns vorstellen, dass wir einen Luftballon aufpusten. Wir fangen ganz klein an, dann können wir einen Atemzug lang aufpusten. Das heißt, dieser Luftballon wächst und dann müssen wir jetzt aber ja wieder einatmen. Das heißt, der Luftballon muss kurz aufhören zu wachsen und dann können wir mit dem nächsten Atemstoß können wir eben wieder dafür sorgen, dass er weiter wächst. Das heißt, es ist mehr ein Anhalten des Wachstums für eine bestimmte Zeit und dann eben ein Fortsetzen dieses relativ linearen Wachstums.
Du hast aber immer noch nicht gesagt, wie lange das dauert, das Luftholen.
Genau,
ne?
Das dauert, also bis so diese Wellen durch den Biofilm gewandert sind, dass der wirklich aufhört zu wachsen, das sind so Perioden von 1,5 Stunden bis 2 Stunden, je nach Wachstumsbedingungen kann sich das natürlich auch ein bisschen verschieben. Aber es ist ein relativ langsamer Prozess. Und deswegen bin ich auch so penibel, wenn es um dieses Wort elektrometabolisches Signaling geht. Also gerade in diesen ersten Publikationen ging es viel um Electrical Signaling, also elektrische Signalübertragung. Und dann auch oft dieses, das funktioniert ja im Prinzip wie bei Neuronen und dem menschlichen Gehirn. Das ist aber ein sehr, sehr langsamer Prozess. Wenn jetzt nur Ionen fließen würden, dann wäre der Prozess viel schneller, weil ein reiner Ionenstrom, Ionen sind klein, die können relativ gut durch diesen Biofilm wandern, relativ schnell größere Strecken zurücklegen. Aber das passiert alles sehr langsam. Also wie gesagt, diese 1,5 Stunden, die man da hat an Migrationszeit durch den Biofilm, sind nicht allein durch einen ionischen Prozess zu erklären. Und deswegen ist eben auch, was wir sagen, da ist ein metabolischer Prozess zwischengeschaltet. Also dieses Signal kommt bei einer Zelle an und dann muss erst was passieren, bevor das Signal weitergeleitet wird. Und das macht eben diese Zeitverzögerung aus und dass dieser Prozess eben viel längerfristig wird.
Also da müssen wir uns jetzt mal ganz genau über dieses elektrometabolische Signal unterhalten. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, das hat was mit Ionen zu tun. Da ist ein Stoffaustausch da, offensichtlich, ja. Beziehungsweise das muss dann auch eigentlich chemisch funktionieren. Im Endeffekt sind das alles chemische Signale. Das ist da jetzt das wissenschaftlich Spannende, genau. Und wo ich dann auch mit dir nicht nur übers Podcasten, sondern halt auch wissenschaftlich ins Gespräch gekommen bin.
Und
ne?
Da kommt man ja dann auch ein bisschen mehr zu dem Kern. Also wir waren ja jetzt in diesen relativ großen Größenordnungen unterwegs. Was ich jetzt aktiv in meiner Doktorarbeit untersuche, ist quasi in diesem System nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Also wir haben über diese elektrometabolischen Signalübertragungswege gesprochen. Und es ist eben so, dass man gesucht hat, was sorgt denn jetzt dafür, dass dieser Biofilm als Ganzes aufhört zu wachsen, wenn die inneren Zellen Nährstoffe benötigen, und ist dann eben darauf gestoßen und da konnte beobachten, dass sehr konzertiert, und das sieht auch wunderschön aus, vielleicht können wir ein Video irgendwie verlinken,
ja,
sehr konzertiert Wellen von Kalium vom Inneren dieses Biofilms nach außen fließen. Und dass eben diese Wellen von Kalium genau mit dem Anhalten des Wachstums verknüpft sind. Und man konnte dann auch in verschiedenen Studien einen Kaliumkanal identifizieren. Wenn man den deletiert, funktioniert diese Signalübertragung nicht mehr.
Also deletiert heißt, man schneidet den aus dem Genom raus.
Genau, die Zellen können den nicht mehr produzieren, können den nicht mehr herstellen und können dadurch eben dann an diesem Prozess nicht mehr teilhaben. Das hat auch sehr großen Einfluss auf das Aussehen dieses Biofilms. Also der ist weit weniger robust. Die können quasi keinen richtigen Biofilm mehr bilden. Vermutlich eben, weil diese Signalübertragung oder dieses Gespräch gestört ist zwischen den Zellen. Jetzt diesen Kanal, also nur dieses kleine Protein am Grunde dieses Signalübertragungsprozesses, das gucken wir uns jetzt genauer an. Und sind da quasi auf der Suche nach den genauen Regulationseinheiten. Wie entscheidet denn jetzt eine Zelle, ob sie diesen Kanal öffnet oder nicht, ob sie Ionen ausströmen lässt.
Bevor wir dann ganz ins Detail gehen, das wollte ich jetzt nur noch mal klarstellen. Also das heißt, die inneren Zellen sind hungrig, die merken, sie haben jetzt auch kein Glutamat mehr, und dann fangen die an, auf einmal, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Kalium auszustoßen, und dann breitet es sich, dieser Kaliumausstoß von innen nach außen, sukzessiv fort.
Genau, ja. Und das ist eben ein aktiver Prozess. Also man hat mit verschiedenen mathematischen Modellen versucht, das nachzustellen. Und es ist eben so, dass nicht nur die Zellen im Inneren einmal Kalium machen und dann wandert es nach außen und verdünnt sich immer weiter, sondern dieses Signal behält die Intensität, was eben dafür spricht, dass auf diesem Weg immer wieder Zellen das Signal aufnehmen und weitergeben.
Ach so, die merken dann, okay, die nächste Zelle merkt dann, ups, da hat jetzt die da innen, die haben jetzt Kalium ausgestoßen, also die haben so langsam so ein bisschen Schiss, weil sonst müssen sie ja sterben irgendwann mal.
Genau.
Ja. Dann machen die das auch, das heißt also, die Signalstärke sozusagen, die bleibt, obwohl man ja, wenn man einen Luftballon jetzt denken würde, wenn man den ihm aufblasen, so von innen nach außen, oder man macht wie so eine Art Zwiebel,
genau.
Ja, wenn man die von Zwiebelschicht zu Zwiebelschicht käme, sieht man ja, je weiter man nach außen kommt, die größer, die schwerer wird ja auch jede Schicht. Man ist ja im Volumen, im 3D-Volumen. Dadurch bleibt eben das Signal konstant, weil halt auch immer mehr Zellen natürlich in jeder Schicht drin sind und die natürlich dementsprechend ja auch sagen,
genau.
Wir wollen aber auch Glutamat haben.
Ja. Genau, so funktioniert es im Prinzip, und tatsächlich ist es auch so, dass man beobachten kann, dass das Signal bis ins umgebende Medium rausgeht. Also die Zellen signalisieren auch nach außen. Wahrscheinlich einfach nur im Rahmen dieser Sache, sie signalisieren eben weiter und dann irgendwann ist keine Zelle mehr da.
Ah, die sind nicht so schlau zu sagen, okay, ich habe es verstanden, ich höre jetzt auf zu wachsen, sondern die fangen dann auch an zu signalisieren.
Genau, ja. Und da gibt es eben zwei spannende Beobachtungen zu. Das ist einmal, dass wenn man zwei Biofilme in nächster Nähe wachsen lässt und die einen bekommen dieses Signal ab, synchronisiert sich irgendwann die Signalübertragung. Und die andere spannende Beobachtung ist, dass auch Zellen, die jetzt einzeln rumschwimmen, also in diesem planktonischen Lebensstil noch verblieben sind, durch diese Kaliumsignale angezogen werden und sich an den Biofilm andocken können.
Die gehen dann sozusagen lieber ins urbane Zentrum und sagen, okay, mit vielen Freunden, da lässt sich's leichter leben.
Genau. Und das ist eben im Rahmen der Untersuchung, die man gemacht hat, auch nicht unbedingt abhängig von der Spezies.
Also dann ist es ja auch gar nicht so schlimm, wenn die jetzt so das nach außen signalisieren, weil sie locken damit noch mehr Freunde mit an.
Ja.
Also das Signal ist nicht wirklich verschwendet, weil unter Umständen ja Kalium, auch wenn das dann nach außen ins Medium abgegeben wird, ist ja dann auch wieder Arbeit, das dann wieder aufzunehmen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Das ist ja auch dann eine Ressource. Ne? Schlussendlich müssen dann ja alle, die, ich sag mal, jetzt ihr Kalium losgeworden sind, müssen sie ja auch wieder aufnehmen.
Genau,
ja, das ist natürlich dann auch wieder Arbeit, ne, am Ende.
Ja, im Prinzip schon. Und da sind wir eben auch nochmal an einem spannenden Punkt. Du hast vorhin zum Beispiel vom Kalium ausstoßen gesprochen. Und dieses Ausstoßen impliziert irgendwie einen aktiven Prozess. Und den gibt es aber nicht unbedingt. Also wir sprechen hier ja von Kaliumkanälen und auch ganz bewusst von Kanälen, weil ein Kanal eben keinen Energieverbrauch hat. Also ein Kanal geht auf, dann fließen Ionen durch und dann geht ein Kanal wieder zu. Jetzt gibt es dafür, dass Ionen fließen, natürlich bestimmte Voraussetzungen, aber erstmal ist das kein aktiver Prozess, der jetzt irgendwie Energie in Anspruch nimmt, dass man sagt, okay, wir müssen die Kalium-Ionen jetzt da raustransportieren, sondern das sind alles passive Prozesse. Jetzt gibt es aber eben, wie ich schon gesagt habe, verschiedene Voraussetzungen für diesen Kaliumausstrom. Und diese Voraussetzungen sind in diesem ganzen Signalübertragungsprozess noch nicht wirklich geklärt. Also insgesamt ist die Datenlage, was diesen Prozess angeht, relativ schmal. Auch weil die ersten Studien dazu vielleicht vor 10 Jahren rausgekommen sind. Das ist wirkt jetzt wie eine lange Zeit. In der Wissenschaft ist das nicht immer eine lange Zeit, weil viel, was darauf aufbaut, einfach noch nicht da ist. Also es gibt immer wieder so ein bisschen Ansätze, das zu untersuchen. Aber man weiß eben einfach noch nicht wirklich viel darüber, wie das im Detail funktioniert und reguliert wird. Es ist zum Beispiel so, wenn man jetzt sich einfach eine Zelle anguckt, Zellen haben ein Membranpotential, also es gibt quasi einen Unterschied zwischen den Ionen im Äußeren und im Inneren der Zelle. Dadurch entsteht ein Konzentrationsunterschied, der theoretisch über eine Membran ausgeglichen werden möchte. Und es entsteht aber auch ein Ladungsunterschied, weil wir ja von Ionen sprechen und wir haben negativ geladene Ionen, wir haben positiv geladene Ionen. Und somit entsteht im Prinzip ein Membranpotenzial, dass die Zellen innen negativer sind als ihre verhältnismäßige Außenwelt.
Im Endeffekt konzeptionell, so ist eine Batterie ja auch aufgebaut.
Genau,
ne? Du hast immer irgendwo eine semipermeable Membran und dann werden eben genau Ionen aufgeteilt. Und so kriegst du eben den Plus- und den Minuspol an der Batterie dann eben auch hin. Und schlussendlich hast du das an der Zelloberfläche eben auch. Du hast auf der einen Seite eine höhere Konzentration an positiven und dann da auf der anderen Seite dann vielleicht auch negativen Ionen.
Mhm.
So hast du dann eben dieses Potenzial und das Praktische ist bei uns eben die Membranen, das ist einfach Fett und da, wie man weiß, gehen so geladene Sachen halt eher nicht durch.
Genau. Ja.
Und dadurch kannst du das dann schön aufbauen und im Endeffekt die Kanäle sind dann eben die Durchgangsportale.
Genau, wir haben immer den guten Vergleich. Hier drüben, wir gucken gerade auf die Mensa, da gibt es immer eine Drehtür und es gibt eine Tür mit Tastschalter, die man aufmachen kann. Und wir sagen immer, die Drehtür ist quasi ein aktiver Prozess, da gehen irgendwie ganz wenige Ionen durch und immer nur einzeln. Und wenn man aber den Taster drückt, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis die Tür offen ist, aber dann können 5 Leute gleichzeitig durch die Tür laufen. Genau. Und die Kanäle sind eben unsere Tür mit Taster. Jetzt ist es aber natürlich so, nur weil die Tür aufgeht, gehen noch nicht unbedingt Ionen raus. Ich habe eben gesagt, dass die Zelle innen viel negativer ist als ihre relative Außenwelt. Der zweite Punkt hier ist, dass gerade Kalium in der Zelle in relativ hohen Konzentrationen vorliegt im Vergleich zur Außenwelt. Also wir haben so schätzungsweise 300 Millimolar Kalium in der Zelle, während außen mal 10 vorkommen, je nach Medium natürlich. Das heißt, wenn wir jetzt uns vorstellen, ich versuche die Analogie mal zu übertragen, wir haben ein Gebäude mit einer Tür, mit Türtaster und drinnen stehen ganz viele Menschen und draußen stehen ganz wenige Menschen, dann machen wir die Tür auf, dann würden die Menschen von innen nach außen gehen. Jetzt müssen wir im Prinzip eigentlich noch verschiedene Menschengruppen aufnehmen, weil jetzt wäre es natürlich so, innen ist viel Kalium, außen ist wenig Kalium, ich mache einen Kaliumkanal auf, Kalium strömt nach draußen. Das wäre erstmal die Idee. Wenn wir jetzt aber innen sehr viel negative Ladung haben und außen ist es eigentlich positiver, jetzt ist Kalium ein positiv geladenes Ion, das heißt, die Zelle versucht alles oder das Potenzial der Zelle bestimmt, dass das Kalium eigentlich drin bleiben
will,
möchte.
Ja.
Genau. Das heißt, einfach nur diesen Türtaster aufzumachen, wird nicht dafür sorgen, dass das Kalium die Zelle verlässt. Und das ist eben ein ganz spannender Punkt, den wir auch untersuchen möchten. Was sind denn die Grundvoraussetzungen? Und das wäre eben zum Beispiel, dass das Membranpotenzial abnimmt, also dass die Zelle depolarisiert im Prinzip und dass dadurch eben diese negative Ladung im Inneren weniger wird und das Kalium dann sich mehr entlang seines Konzentrationsgradienten nach außen bewegen möchte, um überhaupt diesen Signalübertragungsprozess in Gang zu setzen. Und das ist einerseits natürlich ein sehr metabolischer Effekt. Also es ist einfach so, dass wenn eine Zelle hungert und dann bestimmte Prozesse nicht mehr ablaufen, also dann wird keine Energie mehr produziert, die Elektronentransportkette, die eigentlich für die Energieproduktion und dann auch die Aufrechterhaltung des Membranpotenzials verantwortlich ist, funktioniert nicht mehr. Das heißt, wir haben automatisch in diesem Hungerzustand eine Abnahme des Membranpotenzials, die dann eben dafür sorgen könnte, dass der Kanal öffnet und dann auch das Kalium ausströmen kann.
Das Hungern wäre dann auch das Signal, weil irgendwie müssen wir jetzt das Signal finden, was sorgt jetzt dafür, genau, dass die Tür sich öffnet, dass der Kanal aufgeht.
Ne? Ja, das ist nochmal eine andere Frage. Ne? Also einerseits ist es, wie gesagt, die Frage, was sorgt denn dafür, dass die Tür aufgeht? Das ist aber natürlich die andere Frage als, was sorgt denn dafür, dass die Kaliumionen dann auch durch die Tür durchgehen?
Also es müssen eigentlich zwei Effekte stattfinden. Zum einen muss die Tür aufgehen und dann müssen die Leute auch durchgehen wollen.
Genau, ja. Ja,
also wenn es schlecht riecht in der Mensa, geht keiner durch.
Genau, ja. Und das wäre eben dieser Depolarisationseffekt wäre primär, dass die Kaliumionen eben durchgehen. Das andere, was wir uns eben auch angucken, ist, warum geht die Tür auf? Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil man da dann wieder mehr auf diese molekulare Ebene geht.
Jetzt müssen wir uns aber dann mal überlegen, eine Tür ist eines, aber so ein Ionenkanal, das ist ja nochmal was anderes. Ne? Über was sprechen wir jetzt überhaupt? Ne? Also für die Leute, die jetzt so noch detaillierter vielleicht wissen wollen, um was geht's jetzt eigentlich? Vielleicht kannst du mal schildern, wie jetzt die Bausteine in diesem System so ein bisschen detaillierter ausschauen. Ne?
Genau, also der Kaliumkanal Yug-O, der eben in diesem Signaling-Prozess beteiligt ist, ist ein 2TM-Kaliumkanal oder ist ein RCK-gated 2TM-Kaliumkanal.
Ja, okay.
Das ist jetzt irgendwie eine große Umschreibung. Also 2TM bedeutet, das Protein an sich hat zwei Transmembrandomänen. Also es ist quasi an zwei Stellen in der Membran verankert und es liegt als Tetramer vor. Das heißt, viermal das gleiche Protein bilden so eine zentrale Pore, durch die Kaliumionen dann durchgehen können. Diese Architektur an sich, auch mit diesem, das nennt man dann Selektivitätsfilter, der dafür sorgt, dass eben durch diesen Kanal nur Kaliumionen durchkommen, das ist eigentlich sehr konserviert. Also das ist, ob das jetzt in bakteriellen Kanälen und auch in den verschiedensten bakteriellen Kanälen oder in humanen Proteinen vorkommt, das ist eine relativ gleiche oder ähnliche Struktur. Genau, und dann kommt eben noch der Begriff des RCK-gated. Das heißt, dieses Protein hat noch eine zweite Domäne, die nicht in der Membran sitzt. Die nennt sich Regulator of Conductance of Potassium, also Regulierung der Kaliumkonduktivität. Und diese Domäne ist dafür verantwortlich, eben in die Zelle reinzuspüren im Prinzip und zu gucken, welche Moleküle gibt es denn da. Und die bindet sogenannte Liganden, also kleine Moleküle, die in der Zelle vorkommen, und der Zelle den Hinweis darauf geben, ob der Kanal jetzt auf oder zu sein soll. Genau, das heißt, wir haben diese zwei Teile dieses Proteins und diese RCK-Domäne ist eben auch ein Grundbestandteil, den wir uns angucken, weil da eben genau das passiert, was wir wissen wollen. Welches Molekül bindet denn jetzt an diese Domäne, um den Kanal zu öffnen oder zu schließen?
Weiß man das jetzt eigentlich schon bei Bacillus subtilis, welche kleine Moleküle das sind? Weil das wäre ja auch ein potenzieller zum Beispiel Angriffspunkt dann unter Umständen, um da ein bisschen Chaos zu stiften, um vielleicht dann da was gegen so einen Biofilm machen zu können. Ne?
Ja, genau. Nicht mit abschließender Sicherheit. Es gibt einige andere RCK-Proteine, von denen wir so ein bisschen gucken können, was käme denn in Frage. Das sind oft so sehr allgemeine Signale, also ATP, ADP sind oft Liganden von diesen Kanälen oder andere Ionen sind oft Liganden. Es gibt auch sekundäre Botenstoffe, die in der Zelle vorkommen, die Liganden sind. Wir vermuten jetzt für JuO eher, dass es sich um Bestandteile des Stickstoffstoffwechsels handelt. Einfach auch dadurch geschlussfolgert, dass natürlich dieser ganze Stickstoffstoffwechsel irgendwie in dem ganzen Signalübertragungsprozess eine wichtige Rolle spielt, wäre eben auch da die Vermutung, dass die an der Regulation dieser Liganden beteiligt sind.
Also ihr denkt jetzt halt eben, weil der Glutamatmangel, den wir am Anfang besprochen haben, der ist der ausschlaggebende Faktor. Ja. Ne? Ja, aber ist dann umgekehrt auch wieder ein bisschen schwierig, ne? Wenn ihr kein Glutamat mehr habt, dann...
Genau, da sind wir jetzt eben ein bisschen dran zu gucken, welche Produkte kommen denn da überhaupt in Frage. Und dann eben auch zu gucken, können wir das in unseren Systemen, also viel unserer Arbeit aktuell findet eben nicht in vivo statt, also nicht in einer ganzen Zelle, sondern sehr isoliert, können wir diesen Effekt denn erreichen, indem wir bestimmte Substanzen zu unserem Kanal geben, lässt er dann noch Kaliumionen durch und so versuchen wir eben jetzt ein bisschen rauszufinden, worum es da geht.
Das heißt also, ihr habt es jetzt geschafft, diesen ganzen Kanal zu isolieren in ein Modellsystem, um dann unterschiedliche Moleküle dort mal ranzuwerfen und guckt dann, ob sich was ändert in dem Kanal.
Genau, im Prinzip ja.
Sind es dann eher kleine Moleküle oder sind es auch große Proteine oder Domänen oder solche Geschichten?
Genau, es kann beides sein. Also wir gehen jetzt erstmal für die ACK von einem kleinen Molekül aus, aber es gibt auch genügend Beispiele von Kanälen, wo eben andere Proteine eine regulatorische Funktion übernehmen, die vielleicht dann zusätzlich zu diesem RCK-Signal stattfindet. Also da sind wir auch auf der Suche noch.
Das heißt dann also, ihr habt dann da diesen Kaliumkanal jetzt isoliert und sucht dann da nach den kleinen Molekülen. Das heißt aber dann, ihr könnt auch gar nicht so richtig sagen, ganz genau, wann wird jetzt der Kaliumkanal jetzt ausgelöst?
Genau. Wir kennen quasi zeitlich natürlich den Rahmen und wir wissen ungefähr, aber wir können jetzt nicht genau festsetzen, was das Signal ist, das dafür sorgt, dass der Kanal aufgeht oder nicht. Also so weit sind wir einfach noch nicht.
Insgesamt ist es natürlich schon echt spannend, weil ihr dann euch dann, ich sag mal, mit einem ganz frühen, ja schon pseudo-mehrzelligen System beschäftigt. Ja.
Finde ich auch super spannend. Also für mich war das auch ein Punkt in diesem Projekt, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie genau das, was ich machen möchte, weil es eben zwar aus der Proteinbiochemie kommt, also schon diese molekularen Mechanismen im Detail zu verstehen versucht, aber das Ganze eben in einem riesigen physiologischen Kontext passiert, wenn man von dem System auf das Ganze geht. Also da ist ja einfach ein Vergrößerungsfaktor drin, der selten überschritten wird in bestimmten Disziplinen.
Ich finde es dann auch spannend, wenn du das dann jetzt gerade nochmal gesagt hast. Man hat ja jetzt schon gemerkt, okay, ihr habt schon Teile der molekularen Maschinerie, habt ihr jetzt isoliert, aber so richtig, wie es funktioniert, das ist Teil der Forschung, ist ja auch gut, ja, dass man das machen kann. Aber so richtig klar ist es noch nicht. Auf der anderen Seite sieht man natürlich trotzdem, dass es dort dann richtig konzertierte Aktionen gibt so einem Biofilm. Eigentlich kann man doch gar nicht sagen, dass das nicht so kompliziert ist wie bei uns. Es ist anders. Ja.
Es ist anders. Es hat sehr andere Ebenen der Komplexität, würde ich sagen. Und da spielt halt viel rein, wie verknüpft diese verschiedenen Wege natürlich auch sind und wie eng verknüpft der Stoffwechsel innerhalb einer Bakterienzelle ist. Und das ist vielleicht auch anders als im humanen System, weil in der Bakterienzelle eben alles in einer Suppe stattfindet. So. Gleichzeitig wird die DNA abgelesen und das Protein produziert, was in der menschlichen Zelle so ja nicht abläuft, weil man eben diese Kompartimentalisierung hat. Das finde ich einfach ein total spannendes Beispiel dafür, wie das doch alles zusammenhängt und wie man vielleicht manchmal dazu tendiert, Dinge zu isoliert zu betrachten und zu alleinstehend zu betrachten. Weil man natürlich eine sehr gezielte Fragestellung hat, die man dann auch so beantworten kann. Aber in diesem ganzen Zusammenspiel von allein einer Zelle wird das Ganze schon total komplex. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, im Zusammenspiel vom Biofilm wird das Ganze noch ein bisschen komplexer. Gerade wenn Zellen eben dann nebeneinander nicht dasselbe machen. Und wenn man dann noch ein Stück größer geht und dann wieder doch in die humanere Richtung, im Zusammenspiel vom Gewebe wird das Ganze noch komplexer, vom Organismus. Und das ist für mich einfach total faszinierend, diese verschiedenen Komplexitätsebenen zu sehen. Und zu sehen, das eine ist gar nicht unbedingt schwieriger oder ausdifferenzierter als das andere, sondern es passiert einfach auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, die Architektur des komplexen Systems ist anders, aber wenn man dann die unterschiedlichen Ebenen durchgeht, dann merkt man doch ganz schnell, dass es halt anders kompliziert wird und dort aber dann anders auch wieder Informationen trägt. Also diese Komplexität in sich hat einen informationellen Wert, der dann eben dafür sorgt, dass dann so eine größere Community, also so ein Biofilm, auch wirklich komplex und koordiniert auch wachsen kann. Und für dessen Ansprüche reicht natürlich dann diese Komplexität aus. Und das Interessante ist halt dabei, dass die halt einfach dort mit ihren Mitteln aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen sind, um dann auch kompliziertere Sachen trotzdem möglich zu machen.
Und da ist ja auch eine ganz spannende Frage oft, ob das jetzt dasselbe System ist, also ob Evolution quasi dazu geführt hat, dass dieses System jetzt auch in höheren Organismen abläuft, in natürlich einer bisschen komplexeren Form wieder.
Das sind ja andere Anforderungen. Genau. Man muss immer denken, dort sind dann andere Anforderungen. Die Frage ist nur natürlich, wie ist das System vielleicht in dieses Anforderungssystem reingekommen? Ne?
Genau, Und da ist ja auch schon was wir einfach nicht wissen und auch nicht den Einblick haben zu sagen, das ist dasselbe System, was sich weiterentwickelt hat mit der Zeit. Oder es ist einfach, nennt man dann konvergente Evolution, es ist zweimal dasselbe passiert, weil sich diese, in dem Fall ionenvermittelte Signalübertragung, als sehr effizient herausgestellt hat. Und zwar an sehr unterschiedlichen Punkten der Evolution. Und das ist auch sowas, was für mich total spannend ist, zu gucken, wenn mich jemand fragt, ist das jetzt die Vorstufe des Gehirns? Oder da gab es auch verschiedene Schlagzeilen mit Brain-like Electrical Signaling, also gehirnähnlichem Electrical Signaling, dem Bacterial Brain. Das finde ich so eine ganz, ganz faszinierende Annahme, dass man sagt, okay, das ist quasi so ein sehr linearer Prozess, der sich da durchgesetzt hat und vielleicht ist das gar nicht so.
Das ist ja natürlich das Spannende, wenn man das dann auf einmal anfängt, wissenschaftlich zu betrachten. Wenn man dann diese ganze Komplexität mal auseinanderdröselt und auf einmal siehst du dann auch, das muss nicht linear sein, weil wir haben so viele Möglichkeiten noch, weil so viele Abbiegungen dort noch zwischendrin gibt. Das kann sich auch auf ganz anderem Wege nochmal wieder in die gleiche Richtung bewegt haben. Und das Kalium-Ion gibt dir eben die Parameter so vor, du kannst fast gar nicht anders reagieren als so. Von daher, solange man es nicht wirklich eindeutig beweisen kann, muss man das halt eben offen lassen. Kann sein, muss aber nicht. Wir können uns auch ganz gut vorstellen, dass es anders geht.
Genau,
Und daran zu arbeiten, ist natürlich faszinierend. Wir haben uns jetzt unterhalten darüber, Bacillus subtilis, wie schaut ein Biofilm aus? Du bist jetzt schon auch in die molekularen Details übergegangen und du hast natürlich zwischendrin immer wieder mal auch deine Doktorarbeit erwähnt und jetzt ist natürlich der eine Punkt, du hast jetzt so beschrieben, was weiß man noch nicht. Ja. Das heißt jetzt also, wie geht man jetzt vor, um solche Sachverhalte zu analysieren, beziehungsweise was machst du jetzt konkret in deiner Doktorarbeit?
Also wir haben den Vorteil hier über einen Standortvorteil auf der einen Seite, also eine gute Anknüpfung an verschiedenste Institute, dass wir jetzt auf dieses Problem oder diese Fragestellungen, die wir haben, eigentlich eine Vielzahl an Methoden werfen können. Und das sind auf der einen Seite strukturbiologische Methoden, also um zu verstehen, wie dieser Kanal funktioniert, wie der reguliert wird, ist natürlich auf der einen Seite erstmal gut zu sehen, wie sieht er denn überhaupt aus tatsächlich. Also eine Sache, die wir machen, ist Kryoelektronenmikroskopie, um eine Struktur von diesem Kanal zu erhalten und dann eben auch die Möglichkeit zu haben, verschiedene Liganden vielleicht dazu zu werfen und zu gucken, was passiert denn, wenn dieser Ligand interagiert? Wie verändert sich dann die Struktur von diesem Kanal vielleicht? Was sagt uns das darüber, wie dieser Mechanismus genau reguliert wird? Und auf der anderen Seite ist es natürlich für uns sehr spannend zu gucken, wie die Funktion reguliert wird. Also nicht nur zu gucken, okay, wir haben jetzt ein Standbild dieses Zustands, wir haben ein Standbild dieses Zustands, sondern auch zu gucken, was passiert denn, während der Kanal aktiv ist? Und dafür haben wir verschiedene Methoden, die eben den Kaliumfluss über die Membran auseinandernehmen können. Dafür müssen wir den Kanal natürlich isolieren, produzieren in Bacillus subtilis oder im Labor benutzt man ja auch gerne E. coli. Dann diesen Kanal zu isolieren, zurück in ein sehr isoliertes und kontrolliertes Membranfragment oder in eine Membranumgebung zu bringen und dann in dieser Membranumgebung gucken zu können, okay, wann fließt Kalium durch den Kanal durch und wann fließt kein Kalium durch diesen Kanal durch? Wie können wir diesen Fluss vielleicht regulieren? Welche anderen Liganden, Proteine geben wir dazu und wie beeinflussen die den Flux über die Membran?
Also dann ist das auch das komplette Molekül, auch diese Domäne, die du gesagt hast, die unten an der Membran, an der Innenseite mit dranhängt,
genau,
die das dann
mitsteuert. Also das ist dann, soweit es uns möglich ist, das komplette Protein als ganze Einheit.
Also das eine war ja jetzt die Struktur aufklären. Die hast du gesagt, die macht er mit Kryoelektronenmikroskopie. Das ist aber jetzt dann eher nur so eine, ich sag mal, Momentaufnahme, ne? Da kannst du ja dann nur, ja, ich sag mal, einen Zustand sehen. Ne?
Genau, ja. Also die Idee wäre, mehrere Zustände zu sehen, eben unter Ligandenanwesenheit und ohne Anwesenheit eines Liganden oder zusätzlicher regulatorischer Proteinpartner. Aber ja, im Prinzip ist es immer nur ein Schnappschuss einer bestimmten Situation, in der wir diesen Kanal festhalten können, ja.
Wenn ihr jetzt, ich sag mal, jetzt diese Reaktionskinetik dann aufnehmen wollt, also sprich, es geht auf, geht zu, strömt was oder strömt nichts, ja, wie geht man da vor?
Kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen untersuchen. Die Frage ist immer nur, wie detektiert man das Kalium? Und natürlich ist das ein Ion, das heißt, man kann das einmal über einen Fluss von Ladung über eine Membran feststellen. Es gibt aber auch bestimmte Farbstoffe, die wir nutzen können, die dann fluoreszent sind, wo wir gucken können, sehen wir entweder Kalium direkt oder sehen wir quasi einen sekundären Reporter, der uns dann sagt, hier muss Kalium geflossen sein.
Ihr habt außen dann irgendein anderes Molekül, das, wenn dann von innen Kalium nach außen strömen würde, was dann außen dann anfinge zu leuchten.
Zum Beispiel, ja. Ja, genau, so kann man das machen.
Das Modell wäre dann immer noch ein E. coli oder dann ein Bacillus subtilis, dann komplett dann da, oder?
Verschieden. Also wir haben auch, und das ist eben auch irgendwie das Spannende an dem Projekt, dass es natürlich sich einmal auf dieser isolierten Proteinebene bewegt, wo wir den Kanal dann in eine künstliche Membranumgebung wieder einbringen. Also wir nehmen ihn erst aus der Membran raus, um ihn dann wieder in eine Membran einzubringen, in der aber nichts anderes ist.
Ah ja, das wäre dann wie so eine Art Vesikel, also wie eine Art, ja, wie eine Art Seifenblase,
genau,
nenne ich es mal, nur dass die Seifenblase innen drin gefüllt werden und das natürlich dann auch eine Doppelmembran noch.
Genau, ja, wäre. Also ein Liposom ist das bei uns. Genau, in dem sich dann eben viele dieser Kanalproteine befinden. Wir können das auch auf Einzelmolekülebene machen. Dann sieht die Membranumgebung wieder ein bisschen anders aus. Aber das Prinzip ist eigentlich immer, wir setzen diesen Kanal in eine sehr kontrollierte Umgebung, wo nichts anderes drin ist, wo wir nur gucken können, was macht dieser Kanal, wenn wir Dinge dazugeben.
Ja, okay, dann kannst du in die Liposomen dann unterschiedliche, ja, kleine Moleküle reingeben plus ein bisschen Kalium und dann könnt ihr sehen, okay, wenn ich jetzt dieses kleine Molekül dazu gehe, geht das Ding auf und das Kalium kommt raus.
Genau, ja.
Das ist die Idee. Im Endeffekt baut ihr euch da auf molekularer Ebene, ja, wie so ein kleines Reaktionsgefäß,
genau,
dann da,
ja,
drin nochmal.
Und eben in einer Form, wo wir sehr genau kontrollieren können, was passiert, wo wir nicht sekundäre Effekte durch andere Kanalproteine haben, wie wir es jetzt in der Zelle hätten. Die andere Seite, die wir natürlich auch beleuchten müssen oder wollen, ist, wie das dann in dieser Zelle funktioniert.
Das heißt also, andere Kanäle, sprich Bacillus subtilis hat nicht nur diesen einen Ionenkanal, der hat noch andere?
Genau, also Bacillus subtilis hat nicht nur andere Ionenkanäle, hat auch andere Kaliumkanäle. Es gibt eigentlich relativ viele Kaliumtransportsysteme in Zellen, die dann verschiedene Aufgaben erfüllen. Also es gibt Transportsysteme, die für die Osmoregulation, also wenn ein Bakterium sehr viel Salz ausgesetzt ist, die dann eben zuständig sind, dafür zu sorgen, dass die Zelle nicht platzt. Und da haben eben ganz viele verschiedene Kanäle verschiedene Aufgaben. Und deswegen ist es vielleicht auch nochmal gut für das Verständnis, warum dieser Prozess so fein reguliert werden muss. Weil eben in ganz bestimmten Situationen Ionen aufgenommen werden müssen oder Ionen abgegeben werden müssen. Und das aber in einem Zusammenspiel funktionieren muss, das natürlich nicht während der Kaliumausstrom passiert, der andere Kaliumkanal offen ist und der Einstrom einfach wieder passiert, da kommt dann wieder zusammen, dass das natürlich vom Membranpotenzial und dem Konzentrationsgradienten nicht passieren würde, aber das ist einfach so eine Feinabstimmung aus einer Vielzahl verschiedener Ionenkanäle.
Dann wird es auch ein bisschen klarer, dass du noch diesen zusätzlichen Schalter auch noch hast, wo du dann sagst, ah, hier, der Schalter funktioniert nur dann, wenn wirklich innen drin ein bestimmtes Molekül angereichert ist, was jetzt diesen, ich sag mal, ich habe jetzt Hunger auf Glutamat, Prozess in Gang bringt, genau, weil es halt eine Reihe anderer noch gibt, die dann eben ganz andere Aufgaben dann haben, die natürlich dann auch wieder ihre Trigger da haben. Ja,
genau. Und das sind einfach sehr viele Prozesse, die dann, jetzt waren wir nur auf Kalium bezogen, die natürlich auch für Natriumionen ablaufen. Natriumionen werden oft mit anderen Soluten aufgenommen. Dann gibt es natürlich noch Chloridionen in der Zelle. Also es gibt diese Vielzahl verschiedener Aufnahmesysteme, wie Ionen über die Membran kommen. Und das unterstreicht vielleicht auch nochmal, warum es für uns so wichtig ist, manchmal den Kanal einfach zu isolieren und nur diesen Kanal anzugucken. Dass wir eben wissen, das, was wir jetzt sehen, ist auch ein Effekt dieses Kanals.
Und Solut, nur ganz kurz, was meinst du, was verstehst du unter Solut?
Das sind dann kleine, zum Beispiel Ektoin-Aminosäuren, die aufgenommen werden, um Wasseraktivität in der Zelle zu halten. Also das war jetzt bezogen auf osmotischen Schock zum Beispiel. Ja.
Das Ektoin kenne ich so als kompatibler Solut.
Genau, gerne. Ja,
die lagern sich in so Wassertaschen ein und sorgen ein bisschen dafür, dass das nicht ganz so flexibel ist mehr, die Proteine,
weil es
gibt ja eben sehr starre Teile im Protein, aber auch flexible, also man nennt die dann oft Loops oder sowas. Und wenn die dann, gerade wenn es mal wärmer wird, ein bisschen zu schnell sich bewegen, dann kann es eben passieren, dass dann das Protein kaputt geht, nicht mehr funktioniert. Diese kompatiblen Solute, die schränken das so ein bisschen ein, dann kann es nicht mehr so stark vibrieren und das Protein koaguliert, also gerinnt.
Genau, und es geht eben auch darum, dass man quasi diesen Konzentrationsgradienten ein bisschen ausgleichen kann. Das kann man rein über Salz oder über Ionen machen. Ionen haben aber gerade zum Beispiel auch hohe Kaliumkonzentrationen langfristig auf die Zelle auch einen schädigenden Effekt. Das heißt, die Zelle muss dann auch gucken, okay, vielleicht ist der erste Schritt, Kalium aufzunehmen, aber dann muss ich ja gucken, wie mache ich weiter damit und wie passe ich mich an. Und da kommen eben dann diese kompatiblen Solute dazu. Und man sieht halt, dieser Prozess wird immer komplexer, ja, und wir gucken uns eigentlich nur eine Zelle an. Aber diese ganzen Prozesse können wir eben gar nicht überblicken.
Ja, weil der spannende Punkt jetzt dabei auch ist, was du so im Nebensatz erwähnt hast, dass so das Kalium oder so einzelne Moleküle oder eben Atome oder Substanzen, sagen wir es mal besser, häufig halt auch nicht nur eine Wirkung, sondern auch eine Nebenwirkung haben, sobald sie zu hoch oder zu niedrig konzentriert sind.
Ja, auf jeden Fall. Und auch du hast vorhin erwähnt, dieses Kalium, was dann ausströmt, das muss ja auch wieder aufgenommen werden. Das heißt, neben einem Kaliumkanal, der dafür zuständig ist, dass das Kalium aus der Zelle rausfließt, brauchen wir natürlich auch einen Kaliumkanal, der dafür zuständig ist, dass die Ionen irgendwann wieder reinkommen. Auch da haben wir Vermutungen, um was es sich da handelt. Und das ist vielleicht jetzt auch nochmal eine nette Überleitung, dass eben sich alleine dieses Protein isoliert anzugucken uns viel Information gibt, aber natürlich nicht in dem Kontext, in dem wir sie eigentlich sehen müssen. Und da machen wir eben auch teilweise in vivo Arbeit, also gucken uns in Biofilmen an, welche Effekte bestimmte Knockouts oder Deletionen haben. Also wenn wir bestimmte Gene aus der Zelle rausnehmen, die bestimmte Proteine nicht mehr produzieren können, welche Auswirkungen hat das dann darauf, wie der Biofilm als Ganzes aussieht, wie der sich entwickelt, wie vielleicht diese Signalübertragung sich verändert. Also da haben wir auch Möglichkeiten, quasi Biofilm beim Wachsen zuzugucken und auch dieses Kalium zu verfolgen, Veränderungen des Membranpotenzials zu verfolgen und dann eben alles, was wir auf dieser molekularen Ebene gelernt haben, in den zellulären Kontext zu setzen, aber vielleicht auch mal zu gucken, welche Veränderungen im zellulären Kontext können wir nutzen, um die auf unsere isolierten Proteine anzuwenden und dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Jetzt wäre es vielleicht mal für die Leute, die noch nie in einem biochemischen Labor waren, ganz gut zu erklären, wie bekomme ich jetzt so einen Kanal von dem Bacillus subtilis oder vom E. coli raus in so eine Blase, wo dann wirklich nur der eine Kanal drin ist.
Genau, also wir müssen logischerweise natürlich irgendwie dieses Protein reinkriegen oder isolieren. Wie wir da vorgehen oder wie eigentlich zumeist vorgegangen wird, ist, dass man sich ein Bakterium nimmt, was gut wächst. In den meisten Fällen, so diesem Laborbereich, wird es E. coli sein. E. coli-Bakterien kann man jetzt bestimmte Gene geben. Also auf einem Stück DNA kann ich denen sagen, hier ist mein Kanal, Yug-O, der eigentlich ja in E. coli nicht vorkommt. Gebe dieses Stück DNA eben in eine Zelle und lasse dann diese Zelle das Protein für mich produzieren. So, jetzt kann ich das natürlich in E. coli machen. Ich kann das auch in Bacillus machen. Das funktioniert im Prinzip genauso. Und dann kann ich quasi sagen, okay, produziere mir dieses Protein. Dann machen die Zellen das Protein, hoffentlich. Das ist meist schon das erste Hindernis. Dann muss ich die Zellen quasi aus ihrer Kultur nehmen, muss die Zellen kaputt machen, muss dann die Membranen dieser Zellen isolieren. Das funktioniert meist über Ultrazentrifugationsschritte, wo man quasi ganz schnell die Bestandteile der Zelle dreht, um die voneinander zu trennen. Das heißt, ich habe dann isolierte Membranen. Da ist jetzt mein Kanal drin. Da ist aber natürlich auch alles andere drin, was irgendwie in der Coli-Membran sitzt. Und jetzt kann ich quasi über sogenannte Affinitätschromatographie kann ich mein Protein eben labeln, nennt man das. Also ich kann quasi eine Proteinsequenz, eine Aminosäuresequenz oder
eine Verlängerung des Proteins ranbauen an das originäre, also an den Kanal. Du verlängerst eigentlich die Sequenz des Kanals, aber ganz definiert.
Genau. Und ich füge mir dann quasi eine Sequenz aus, gegen die es bestimmte Selektionsprozesse gibt. Also ganz bekannt ist wahrscheinlich der Polyhistech, wo man ganz viele Histidine an sein Protein hängt. Und dann gibt es quasi vorgefertigte Lösungen, das nennt sich dann Nickel-NTA, die an so kleine Kügelchen gekoppelt sind. Und dieses Nickel-NTA interagiert dann mit dem Histech und bindet den ganz fest. Und so kann ich quasi alle anderen Proteine kann ich einfach loswerden, kann nur dieses Protein an diesen kleinen Kügelchen gebunden halten.
Also du wäschst dann praktisch das aus, ne? Weil dann dein Protein mit dem Histech, ist da das Liposom schon dran?
Nee, genau. Das nennt sich Solubilisieren. Also wir geben ein Detergens dazu. Es ist quasi wie das, was in Spülmittel enthalten ist, nur ein bisschen netter für die Proteine. Und lösen die damit so aus ihrer natürlichen Lipidumgebung raus. Und dann haben wir quasi unser Protein in einer Detergenzmizelle, können das dann isolieren und dann eben ganz gezielt in ein von uns gebautes Liposom einbringen.
Das ist natürlich auch nochmal eine Komplexitätsstufe. Du hast ja dann das gefaltete Protein, nimmst erstmal Lipid, also die Membran eigentlich weg, ja. Hoffst natürlich, dass dann das Protein, deswegen hast du ja gerade gesagt, ja, wir müssen da ein ganz vorsichtiges Detergens nehmen. Wenn man Spüli nehmen würde, dann würde das halt gerinnen, im Endeffekt kaputt gehen. Ja, dann wäre die dreidimensionale Struktur dann kaputt. So machst du es eben ganz vorsichtig, wäschst es und arbeitest es dann auf und machst dann deine neue Membran, wo du dann das Liposom dann draus machen willst, die führst du dann wieder ein und hoffst dann, dass das wieder sauber dort eingebaut wird.
Genau, ja. In diesem ganzen Prozess muss man natürlich auch hoffen, dass das Protein sich nicht nur nicht komplett entfaltet, sondern auch seine Aktivität beibehält. Also, dass nicht auch irgendwie Teile des Proteins kollabieren. Und wir am Ende zwar Protein in Liposomen haben, aber das funktioniert nicht mehr, weil dann haben wir natürlich auch nichts gewonnen.
Deswegen rede ich da jetzt gerade mit dir nochmal drüber. Das ist natürlich immer der Punkt, der handwerkliche Teil in der Wissenschaft, ja. Ne, wo man dann eben auch viel Zeit damit braucht, wo man dann wirklich dann auch mal zum Beispiel unterschiedliche von diesen Detergenzien ausprobieren muss, weil ja jedes Protein hat halt so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sein Eigenleben.
Sicher, ja.
Und das eine ist ein bisschen zickiger als das andere und geht halt leichter kaputt als andere. Das ist im Endeffekt wie so ein rohes Ei. Im Endeffekt,
ja,
weil Proteine,
genau.
Eiweiß, ne, behandeln, um das dann von dem einen rüber ins andere zu transportieren.
Ja, genau. Und das, sobald wir unsere Zellen quasi geerntet haben, passiert das auch eigentlich alles bei 4 Grad. Das ist vielleicht auch für jemanden, der das noch nie gesehen hat, gar nicht vorzustellen, dass man dann so einen Tag in einem Raum verbringt, der auf 4 Grad gekühlt ist, weil sobald das Protein irgendwie zu warm wird, dass es sich dann doch entscheidet, darauf habe ich gar keine Lust. Und dann hat man 2-3 Tage investiert und für nichts.
Ja. 2-3 Tage, also so ein Vorgang von ich fummel die Sequenz raus bis hin zum, dauert 2 Tage? Oder wie lange?
Ja, genau. Also da gibt es natürlich auch immer unterschiedliche Protokolle. Manches funktioniert für manche Proteine besser, für andere nicht. Manche Inkubationszeiten müssen länger sein. Zum Beispiel auch, wie lange man die Membran solubilisiert, also wie lange man das Detergens da drauf lässt, um das Protein zu lösen. das variiert sehr, aber also 1 bis 2 Tage dauert es schon zwischen, man hat jetzt seine Zellkultur und man hat isoliertes Protein.
Diese genetische Komponente, die ist dann schon weg. Also,
genau, das ist dann eigentlich schon passiert, ja.
Wie lange braucht man für diesen ersten Teil, um dann, ich sage jetzt mal da, den richtigen Teil aus diesem ganzen Genom zu finden, was man eigentlich haben will?
Das kann sehr schnell gehen. Also im Prinzip, zum Beispiel bei Bacillus ist das komplette Genom sequenziert und auch annotiert. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Gen suche, kann ich das einfach eingeben und dann sagt mir mein Programm, okay, hier ist diese Gensequenz, diesen Abschnitt brauchst du, um dieses Protein produzieren zu können. Und dann ist es im Prinzip nur eine PCR, also ich amplifiziere dieses Stück Gen und füge das in ein neues Stück DNA ein, was dann eben bestimmte Merkmale mit sich bringt. Oft eine Antibiotikaresistenz, damit man eben selektieren kann und sagen kann, ich möchte nur die Zellen, die eben dieses Stück DNA in sich tragen. Dann sind noch verschiedene Bestandteile drauf, die es eben braucht, damit das auch funktioniert, dieser Prozess. Die sind in vielen Fällen kommerziell erhältlich. Also da müssen wir jetzt nicht alles einzeln zusammenbauen. Da ist es oft nur eine Frage, funktioniert das jetzt oder funktioniert das jetzt nicht?
Weil zwischen Wissen und Machen ist genau. So ein gewisser Unterschied. Ist halt auch ein iterativer Prozess, wo man eben auch in diesem Prozess so mehrere Möglichkeiten hat. Und wenn man eben ein Protein erwischt hat, das sich so ein bisschen schwierig gestaltet, dass man da halt unterschiedliche Methoden erstmal ausprobieren muss, ja, um abzuprüfen, ob sich jetzt das komplexe Molekül auch so verhält, wie man es abgeschätzt hat. Das ist halt auch das Gespür, das Handwerk, was man da lernt, ne?
Genau, ja. Aber diesen Klonierungsprozess, also dieses Gen aus dem Genom holen und ein neues Stück DNA einbringen, den muss man jetzt nicht jedes Mal machen, natürlich, wenn man versucht, Protein zu isolieren.
Ja klar, wenn du es einmal dann geschafft hast, dass du deine Sequenz raus hast, dann kannst du eben in diesen Isolationsprozess da gehen mit den Liposomen.
Genau.
Das sind also 2 nacheinander folgende Schritte, an die man sich beide erstmal annähern muss, bis man da, ich sag mal, das Optimum gefunden hat. Also
ja.
Und dann hast du es isoliert erstmal und dann kommt ja dann, ich sag mal, der nächste Optimierungsschritt, das wäre dann die Messung.
Genau, ja. Und das ist ja dann eigentlich erst der Teil, wo wir da sind, wo überhaupt, ich sag mal, für uns eine Schlussfolgerung rauskommen kann. Also quasi dieser Schritt überhaupt, das Gen zu bekommen, das Protein zu bekommen, da ist ja noch nichts passiert. Das passiert eigentlich quasi ständig im Labor. Also das ist auch was, was man nicht einmal im Rahmen so einer Doktorarbeit natürlich macht, sondern das mache ich quasi jede Woche. Also da fängt man dann immer wieder an, isoliert das Protein. Und dann quasi ganz am Ende dieses Prozesses steht erst das, was wir eigentlich damit machen wollen. Ja.
Also du hast dann jetzt, ich sag mal jetzt 2, 3 Tage für diesen Aufreinigungs- und Isolationsprozess. Und wie lange dauert dann so eine Messung?
Das kommt ganz drauf an, welche Messung, aber also da kann man schon auch nochmal 2 Tage investieren. Je nachdem, wie groß dann auch die Ausbeute aus der Aufreinigung oder aus der Reinigung war, wie groß die Menge an Protein war, die man isolieren konnte. Und dann kann man eben auch nochmal 2 Tage Messzeit, 3 Tage Messzeit, manchmal auch mehr investieren.
Ja, du hattest vorher gesagt, strukturell macht ihr Kryo-Elektronenmikroskopie. Das heißt also, dort messt ihr unterschiedliche Strukturen aus, um zu sehen, wenn ich jetzt die Umgebung so gestalte, dann müsste eigentlich der Kanal in der und dem Zustand vorliegen. Ja. Und dann mache ich die Kryoelektronenmikroskopie. Wie viele von denen hast du da jetzt gemacht?
Da bin ich nicht die Vorreiterin bei uns in der Gruppe, muss ich sagen. Ich mache relativ wenig Strukturbiologie. Also bei mir sind das vielleicht mal 1, 2 Datensätze, die da entstanden sind. Da gibt es Leute, die da durchaus quasi ihre ganze Zeit rein investieren, um nur Datensätze aufzunehmen. Und damit ist es bei der Kryoelektronenmikroskopie natürlich auch nicht getan. Also dann hat man vielleicht sich mal angeguckt, okay, sieht das grob gut aus? Dann geht man den nächsten Schritt und sagt, okay, jetzt nehme ich ganz viele Bilder davon auf. Und dann muss man diese Bilder aber noch zu einer 3D-Struktur umsetzen. Also da fließt auch ganz viel Rechenzeit und Prozessierzeit einfach noch rein. Da können durchaus mal auch Monate vergehen, bis man da eine Struktur hat, bei der man sagt, okay, ich bin jetzt mit der Qualität dieser Struktur auch so einverstanden, dass ich da Schlussfolgerungen draus ziehen kann.
Und dann hast du erst einen Zustand aufgelöst. Genau. Ja, okay. Was ist dann eher deine Disziplin, wo du dann hauptsächlich misst, sag ich mal?
Genau. Also lange Zeit war es einfach nur zu versuchen, das Protein überhaupt erst zu isolieren. Also das war kein sehr geradliniger Prozess, sage ich
Was
mal.
Was verstehst du unter lange Zeit?
Es hat wahrscheinlich gut 2 Jahre gedauert, bis ich Protein hatte, was dann auch funktionsfähig war, also wo ich dann zeigen konnte, dass da auch Kalium durchfließt und ich nicht nur irgendwie entweder zu wenig Protein hatte, um Effekt zu sehen, oder es war dann halt nicht mehr funktional.
Also das war halt die Sequenz da drin, aber die lag halt irgendwie da drin rum,
genau,
sozusagen.
Ja.
Und woran lag das, dass es dann doch sich 2 Jahre gezogen hat?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Da kommen ganz viele verschiedene Prozesse zueinander, wo man dann auch immer mal umorientiert hat. Also ob ich jetzt aus E. coli reinige, ob ich aus Bacillus subtilis, also dem endogenen Organismus reinige. Vielleicht gucke, ob da auch noch was dranhängt, was mir hilft, dass wenn ich aus Bacillus reinige, der Kanal aktiv ist. Wenn ich aus E. coli reinige, der Kanal vielleicht nicht aktiv ist. Also da kommen so ganz viele Prozesse rein, die dann ineinander spielen. Wo vielleicht auf den ersten Blick es so erscheint, dass das Experiment nicht funktioniert hat, aber wo man dann auf den zweiten Blick eben ganz viele Informationen rausziehen kann und sagen kann, okay, aber wenn das funktioniert und das nicht, dann funktioniert es vielleicht so und so. War das einfach ein ganz langer Prozess.
Die Frage war jetzt mit Absicht so gestellt, weil ich will da ja nicht darstellen, dass du jetzt langsam arbeitest, sondern selbst so ein, in Anführungsstrichen wieder, einfaches Molekül, nur in diese andere Umgebung zu schaffen, alleine funktioniert es offensichtlich nicht. Was brauche ich noch für Bedingungen? Und dann merkt man auf einmal, okay, jetzt wird so ein einfaches Modell, auch wieder in Anführungsstrichen, auf einmal viel, viel komplexer, weil der Möglichkeitsraum ist so groß, dass du dann den halt erstmal, wenn du Pech hast,
ausschöpfen musst.
Und nach Murphys Gesetz ist natürlich immer die allerletzte Möglichkeit, die man in Betracht zieht, leider auch diejenige, die dann funktioniert. Ist ja auch immer so, weil danach hörst du ja auch auf.
Ja, genau.
Ne?
Danach sucht man nicht weiter, ob es noch eine bessere gibt. Irgendwann ist man froh, wenn es funktioniert.
Genau.
Nee, auf jeden Fall. Und dann passieren natürlich auch viele Sachen im Labor einfach gleichzeitig. Also, dass ich währenddessen auch geguckt habe, was passiert denn im Biofilm, wenn ich das Yug-O-Gen entferne, wenn ich das Gen für die RCK-Domäne entferne, wenn ich vielleicht irgendwelche anderen Faktoren beeinflusse, die da eine Rolle spielen, wenn es mehr oder weniger Glutamat in der Umgebung gibt. Und es war dann auch einfach so ein bisschen ein explorativer Prozess, mal zu gucken, okay, was passiert denn hier, was passiert denn da, welche Schlussfolgerungen kann ich daraus ziehen, die mir dann ja vielleicht auch helfen, die Reinigung zu optimieren, meine Rekonstitution, also das Wiedereinbringen in eine Membranumgebung, zu optimieren, dann auch die Messung am Ende zu optimieren. Also da passiert dann ganz viel gleichzeitig und man versinkt auch manchmal so ein bisschen darin, muss ich auch sagen, dass man die ganze Zeit denkt, jetzt hat das Experiment nicht funktioniert. Die Woche drauf, das Experiment hat nicht funktioniert. Ein paar Tage später hat das Experiment nicht funktioniert. Und manchmal muss man dann den Schritt zurückgehen und es ist super frustrierend teilweise. Nichts funktioniert. Ich kriege irgendwie ja nichts zusammen. Und dann nimmt man mal so einen Schritt zurück und guckt sich an, was man vielleicht so in den letzten 5, 6 Wochen produziert hat und denkt, aber es ergibt sich ein Bild daraus. Ja. Und das ist dann auch immer ganz schön zu sehen und ganz wichtig zu sehen.
Ja, man muss das Problem eigentlich erstmal so richtig kennenlernen. Ja. Ne? Auf unterschiedlichen Ebenen. Das Schwierige ist natürlich oft dann auch wieder das Zurückgehen, weil du dann sagst, jetzt habe ich mir die ganze Arbeit gemacht und hab jetzt das alles kennengelernt und bin da und vorwärts gegangen und eigentlich, ich habe so das Gefühl, ich bin da was auf der Spur und ich bin da auch nah dran, aber ums Verrecken, es will halt nicht funktionieren. Ja. Und dann wieder zurückzugehen und einen neuen Weg zu gehen, das ist schon, das bedarf Überwindung. Ne?
Ja, das sagen ja auch viele Leute, dass man in einer Doktorarbeit nicht unbedingt nur das Fachliche lernt, sondern auch ganz viel Resilienz lernt, wenn man so schön
sagt. Mit Enttäuschungen umzugehen, ne?
Genau. Sich trotzdem wieder einen neuen Weg zu suchen, trotzdem nicht aufzugeben und zu sagen, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert hat, dann mache ich hier weiter. Ich verfolge vielleicht erstmal diesen Weg und komme vielleicht später nochmal da drauf zurück. Also da lernt man auch einfach ganz viel Flexibilität und so ein bisschen gesunden Optimismus. Also bei mir ist das sehr ausgeprägt. Also ich bin sehr schlecht darin, Dinge aufzugeben. Und bei mir war das dann immer so, dass ich gesagt habe, jetzt hat das nicht funktioniert. Okay, dann mache ich erstmal hier weiter. Das war ja auch ganz gut. Und dann
häufig das Gute ist ja, es gibt ja noch so viele andere Wege, die man auch ausprobieren kann. Bacillus subtilis hat ja, wie du gerade erklärt hast, noch ein paar andere Facetten, oder Biofilme dann insgesamt. Und dann kannst du vielleicht auch auf Erfahrungen
Sicherlich. Ja, also bei uns ist der Fokus sehr auf Kaliumkanälen oder Kaliumtransportsystemen. Und da kann man natürlich dann auch immer mal auf die Erfahrung anderer setzen. Und man sitzt auch viel zusammen und spricht einfach so darüber, was vielleicht gerade gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Und dann sagt jemand, ja, bei mir hat das jetzt sehr gut funktioniert. Und dann kann man vielleicht da mal gucken, was kann ich denn davon adaptieren? Oder kann ich diese Messmethode mal ausprobieren mit meinem Kanal? Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also da ist man auch zum Glück, muss ich sagen, im ständigen Austausch und fängt sich da auch so ein bisschen auf.
Die Planung und den Optimismus nicht verlieren, das ist eigentlich eher eine Gruppenleistung.
Ja,
dann, ne?
Das ist genau sicherlich auch sehr von der Gruppendynamik abhängig. Also das wird auch, ich habe jetzt natürlich die Sicht auf meine Gruppe, das wird in verschiedensten Gruppen sehr unterschiedlich aussehen, wie das ausgestaltet ist. Ja. Aber bei uns zum Glück sehr positiv und supportive, ja.
Also du bist jetzt so weit, dass du jetzt ein Modell hast in dem Liposom, wo du jetzt zeigen kannst, das Ding funktioniert. Wie zeigst du das denn?
Im Prinzip dadurch, dass wir zeigen können, wenn wir diesen Kanal in einem Liposom haben und die Kontrolle ist quasi immer ein leeres Liposom ohne irgendwelche Kanalproteine, dann können wir den Kanal dazu bringen, Ionen durchzulassen. Wenn wir quasi unsere selben Vorgänge mit leeren Liposomen machen, also da auch eben die Wichtigkeit der Kontrolle in der Wissenschaft. Wenn wir ein leeres Liposom haben, in dem sich kein Kanal befindet und wir machen genau dasselbe damit, dann sehen wir eben keinen Kaliumstrom.
Und das macht ihr dann über den von dir vorher erwähnten Fluoreszenztest?
Genau, ja.
Verlasst ihr euch auf einen oder macht ihr mehrere unterschiedliche Tests?
Wir versuchen möglichst natürlich ergänzend zu arbeiten. Also das ist auch, glaube ich, so eine Grundskepsis, die man in der Wissenschaft hat. Wenn man was einmal sieht irgendwo, dann heißt das noch nicht, dass das wirklich so ist. Und dann ist es natürlich so, dass man sowas mehrfach macht, die entsprechenden Kontrollen anbringt, aber dann eben auch versucht, durch eine andere Methode das Ganze orthogonal nochmal zu stützen und zu sagen, das funktioniert jetzt hier in diesem System und in diesem System kann ich was zeigen, was vielleicht entweder äquivalent ist oder was mir einfach zeigt, dass eine gewisse Sinnhaftigkeit in meiner Beobachtung zu sein scheint.
Du hast ja gerade gesagt, du hast einen funktionierenden Kanal, ja. Also sprich, du hast es fluoreszieren, also du hast es leuchten sehen.
Genau, ja. Und dann ist es auch wieder so, dann sieht man es einmal leuchten, dann macht man dasselbe nochmal, dann funktioniert es auf einmal wieder nicht mehr. Und so sind wir gerade ein bisschen dabei, eben diesen ganzen Prozess zu optimieren und zu gucken, okay, was sind denn jetzt die Sachen, wenn wir dieses funktionierende System haben, die wir dazugeben können, wie wir da den Kanal regulieren können. Genau, das war also gerade ein sehr spannender Punkt eigentlich, wo wir so richtig auf den Grund dieses Prozesses kommen können.
Hier ist also ein Licht aufgegangen, aber es flackert noch.
Es flackert noch.
Den konnte ich jetzt natürlich nicht liegen lassen. Ja. Und hast du eine Vermutung, woran das liegt? Das ist natürlich das, was mich auch triggert als Wissenschaftler. Ja. Ne?
Ich glaube, es ist noch viel Rekonstitutionsoptimierung, einfach, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo wir wirklich zuverlässig jedes Mal die gleiche Menge Kanal oder eine ausreichende Menge Kanal in den Liposomen haben, dass wir eben dann auch wirklich sicher sein können, den Kaliumstrom, den wir da sehen, können wir auf Yogo zurückführen. Und
okay, das heißt also, ihr habt dann immer noch Fraktionen oder Teile von Liposomen, die ihr einfach zu wenig funktionierenden Kanal habt, um dann wirklich ein schönes Leuchten zu erzeugen.
Genau.
Die Methode ist noch nicht so stabil, wie du es gerne hättest.
Genau, ja. Und dann sind wir parallel noch dabei, irgendwie Interaktionspartner zu suchen, die dann eben auch zu isolieren, Kohl zu rekonstituieren, dass wir beides drin haben. Und da ist halt gerade noch sehr viel Feinarbeit.
Ja, das heißt also, andere Proteine oder andere Moleküle, die von innen an diesen Yuk-O-Kanal dann andocken. Meinst du dann die Liganden, die dafür sorgen, dass sich der Kanal öffnet?
Also Liganden sind eben in dieser Rhetorik oft kleine Moleküle. Also mit Liganden meinen wir Dinge wie eben Aminosäuren, andere kleine Kohlenhydrate oder was auch immer so in der Zelle rumschwimmt, sekundäre Botenstoffe. während Interaktionspartner, die wir uns jetzt auch angucken, auch größere Proteine sind, also andere Proteine, die vielleicht da auf die ein oder andere Art und Weise in den Regulationsprozess eingreifen.
Also ihr meint dann, dass es wahrscheinlich so ist, dass der ganze Prozess zum Öffnen deutlich komplexer ist als nur ein kleiner Ligand kommt da an das Juck-Ohr ran und dann geht's Tor auf, sondern es müssen noch ganz andere Maschinerien hinten rankommen, weil, so wie du es vorhin beschrieben hast, im Bacillus subtilis auch nebenbei noch ein paar andere Dinge ablaufen als nur Glutamatmangel und damit dann dieser Mechanismus auch klarer ein Signal geben kann, müssen dann noch andere komplexere Dinge zusätzlich funktionieren, damit der Kanal auch wirklich sicher aufgeht.
Genau, ja. Also das ist so eine Vermutung, die wir jetzt ein bisschen haben, die natürlich noch nicht wirklich bestätigt ist. Also das konnten wir jetzt noch nicht durch eben diese Kaliumflux-Assays oder so messen. Aber wir arbeiten dran.
Ich finde es jetzt auch total spannend, weil dadurch sieht man natürlich auch, du hast am Anfang gesagt, ja, Bacillus subtilis, das ganze Gen ist aufgeklärt eigentlich. Hört sich ja immer so an, wir kennen ihn in- und auswendig, ne? Und jetzt merkt man auf einmal, okay, Genom heißt, ich habe den Text da liegen, das ist Bauanleitung von ganz vielen Bausteinchen. Ich habe aber nicht die Anleitung, wie die jetzt ineinander oder zusammengehören, sondern die liegen halt da irgendwie rum. Ne? Ist halt auch Evolution, ne? Also das passiert, wann es halt passiert und dann basteln die sich halt irgendwie mal zusammen. Und das heißt also, wir brauchen noch viel, viel mehr, noch ganz andere Informationen, die wir alle noch gar nicht haben. Selbst für so einen gut erforschten Bacillus subtilis fehlt eben noch ganz viel. Und zwar diese ganze Kinetik und Dynamik dann.
Ja, und auch natürlich, jetzt fragst du mich zu Kaliumkanälen oder zu diesem Kaliumkanal im Spezifischen. Und es gibt aber natürlich zahlreiche Leute, die sich mit den verschiedensten Facetten von Bacillus beschäftigen und wo wahrscheinlich jeder und jede dir sagen würde, ja, das wissen wir einfach noch nicht. Das heißt, wir haben so einen Überblick und aus meiner Sicht sieht es jetzt so aus, okay, das ist grob geklärt und das ist grob geklärt und mein Teil ist vollkommen unklar. Jemand, der sich jetzt mit einem anderen Teil oder einer anderen Facette beschäftigt, dem geht es natürlich genauso. Ja. Und das ist ja auch irgendwie das Spannende, dass man so einen kleinen Organismus nehmen kann und den so auseinandernehmen kann und diese ganzen Prozesse irgendwie zusammenspielen und trotzdem müssen wir uns quasi erstmal im Detail alles alleine angucken und dann irgendwann dieses große Bild zusammensetzen. Ja.
Interessant ist ja dabei, du hast ja schon gesagt, so die Struktur von dem Kanal, die haben wir aufgeklärt, die gibt's da, jetzt kommen da auf einmal aber noch andere Moleküle dazu. Das heißt also, auch die haben unter Umständen auch nochmal was anderes auch im Bacillus noch zu tun. Das heißt also, mit jedem Stück Wissen, was du dazu fährst, fängt es einfach nur noch an, immer nur noch komplizierter zu werden, und nochmal eine Eskalationsstufe draufzusetzen, Das ist natürlich dann auch, finde ich, immer wieder auch als Mensch, wenn man wissenschaftlich arbeitet, der Teil, der einen dann ja auch immer weiter treibt, ne, dass man dann sagt, ja, ist es toll, wenn ein Plan funktioniert, aber jetzt möchte ich es ja noch genauer wissen, kommt noch mal was dazu.
Mit jeder Antwort kommen eigentlich auch drei Fragen dazu, wo man gerne noch...
Hört sich jetzt so ein bisschen so abgedroschen an, aber das ist genau das, was dafür sorgt, dass man auch wirklich dranbleibt, weil wenn man jetzt sagen kann, ausgeforscht, fertig, dann da wäre ja der Spaß weg am Ende, ne?
Ja.
Ich denke, wir haben jetzt so, ich sag mal, den wissenschaftlichen Teil so, glaube ich, haben wir jetzt auch ganz gut abgeklärt.
Ja, ich denke schon. Ja. Also ich weiß nicht, ob du eine schöne Überleitung haben möchtest zu dem...
Nö, ich will keine schönen Überleitungen. Ich bin bekannt für meine schlechten Überleitungen.
Weil ich kann, wenn ich anfange von Bacillus zu reden und wie cool das ist, dass das zusammenhängt, das ist ja auch ein Grund dafür, dass ich irgendwie in diese Mikrobengeschichte eingetaucht bin.
Ja.
Und gesagt habe, okay, Bacillus kann irgendwie so viele coole Sachen und dann gibt es hier noch den Mikroorganismus und dann gibt es hier den Mikroorganismus und man kann eben jeden Einzelnen so...
Du eskalierst sozusagen auf vielen Ebenen.
Genau. Dafür bin ich bekannt. Ja.
Aber bevor wir da drauf kommen, was war eigentlich zuerst? Eher das Kommunikative oder das Wissenschaftliche bei dir?
Oh, das ist eine schwere Frage. So rein vom Werdegang würde ich sagen, das Wissenschaftliche war zuerst. Also es war immer... für mich so ein Grundbedürfnis, da Dinge zu kommunizieren und auch einfach meine Begeisterung für Dinge, und die ist quasi grenzenlos, zu teilen. Also es war schon immer das Bedürfnis da, über Dinge, die ich faszinierend finde oder spannend finde, zu sprechen. Aber es war sicherlich der wissenschaftliche Teil zuerst. Und erst der Teil, der gesagt hat, okay, wir machen das jetzt und wir stürzen uns in dieses Projekt und machen das mit Leib und Seele. Das mache ich auch immer noch, aber es ist eben noch was dazu gekommen.
Das heißt also, du hast dann, bevor du dich dann entschieden hast, noch zu Kommunikatorin zu werden, neben deiner Arbeit natürlich als Wissenschaftlerin, hast du dich also entschieden, erstmal ein akademisches Studium zu beginnen.
Ja.
Und was war das dann?
Ich habe Biochemie studiert im Bachelor und Master.
Auch schon hier an der...
Genau, beides in Frankfurt. Also ich war aus Marburg gerade zurückgezogen in die Region. Da hatte ich ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht im Botanischen Garten und das war super cool. Und dann habe ich irgendwas gesucht, was irgendwie mit Umwelt zu tun hat, wo ich aber auch noch ein bisschen in die Chemie eintauchen kann. Also Bio in der Schule war nie mein Ding. Das war mir zu viel auswendig lernen und zu viel sehr oberflächliche Betrachtung. Chemie fand ich super. Wie gesagt, diesen Umweltaspekt und alles, was Umweltbiotechnologie war, fand ich spannend, konnte mir aber irgendwie nichts darunter vorstellen. Und dann bin ich irgendwann bei Biochemie gelandet. Und dann, es war zu einer Zeit, da gab es hier für den Bachelor noch Auswahlgespräche und da erinnere ich mich heute noch dran. Da wurde ich im Auswahlgespräch gefragt, was ich mir denn irgendwann mal vorstellen kann, mit diesem Studium zu machen, wenn ich das abgeschlossen habe. Also ich dachte, ich mache erstmal einen Bachelor und so, was danach passiert, hatte ich gar keine Vorstellung davon, wie irgendwie Forschung funktioniert, dass man dann mit einer Forschungsarbeit promovieren kann. Das war mir irgendwie komplett fern. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne irgendwie Umweltbiotechnologie machen und da in die Richtung gehen. Und jetzt mache ich irgendwas ganz anderes, aber es ist...
Also und dann hast du also hier deinen Bachelor gemacht,
genau,
und deinen Master, und wie bist du in dieses Thema dann hier mit Bacillus subtilis und den Biofilmen, wie bist du dann da eigentlich reingerutscht so?
Reingerutscht ist gut. Ich habe im dritten Semester, also ja doch recht früh, drittes oder viertes Semester, wollte ich ein Praktikum machen in einem Arbeitskreis, und die Fachschaft organisiert so eine Arbeitskreisvorstellung hier in Frankfurt, wo quasi alle Professorinnen und Professoren mal vorstellen können, was sie so machen. Und dann habe ich eben auch meine jetzt noch Chefin Inga Henelt ihren Vortrag geben hören, und es ging da schon um Bakterien und irgendwie so diese Interaktion mit ihrer Umwelt und was da um sie herum passiert. Und das fand ich super spannend. Und dann bin ich an dem Tag, also es war irgendwie nachmittags, muss dann irgendwie 5:30 abends gewesen sein, bin ich in ihr Büro gelaufen und habe gesagt, kann ich bei Ihnen ein Praktikum machen?
Hier bin ich, wann kann ich anfangen?
Genau, ja. Und für mich war das natürlich ein Riesending. Für sie war das so, ja, schon, ja, klar. Und dann habe ich da Praktikum gemacht, habe damals noch an einem Kalium-Import-System gearbeitet, das eben dann wieder mit dieser Osmoregulation, wo wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben, zusammenhing. Und dann im Anschluss an das Praktikum habe ich eine Stelle als Hiwi in dem Arbeitskreis angenommen. Ein Jahr später habe ich meine Bachelorarbeit da gemacht und dann habe ich gesagt, okay, für einen Master gehe ich wahrscheinlich woanders hin, habe aber weiterhin dort gearbeitet, eigentlich mein ganzes Studium durch. Und dann kam die Zeit der Masterarbeit und dann ging es darum, okay, was machst du jetzt? Ich habe dann noch ein Praktikum am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie gemacht. Das war auch super spannend und hat auch so schon mal dieses wieder Mikroben und die Zusammenhänge in der Umwelt und was passiert da und wie beeinflusst sich das gegenseitig, was spielt da alles zusammen, so ein bisschen kennengelernt. Ich wusste aber, ich muss zurück nach Frankfurt, um meine Masterarbeit zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt zurück in die Gruppe. Das klingt jetzt viel negativer, als es war. Ich habe mich sehr gefreut, zurück in diese Gruppe zu gehen, und ich wusste, es gefällt mir da und das ist ein Thema, mit dem ich arbeiten kann. Und dann schlug mir Inga eben ein Thema vor, was mir wirklich wie auf den Leib geschneidert war. Also sie sagte dann, ja, hab schon gesehen, du magst ein bisschen mehr auch diese physiologischen Zusammenhänge dir angucken. Ich hätte da ein komplett neues Projekt. Du fängst quasi bei Null an und es geht darum, dass wir uns primär in vivo so ein bisschen diese Signalübertragung angucken. Hättest du darauf Lust? Und dann habe ich gesagt, ja, schon, mach ich mal, aber für ein PhD gehe ich dann woanders hin. Und dann,
das war dann jetzt die Masterarbeit.
Genau,
ne?
Dann habe ich meine Masterarbeit dort gemacht und habe mich in dieses Thema reingefuchst. An der Proteinebene hatten schon andere in dem Arbeitskreis auch gearbeitet, und das war aber immer so ein Protein, wo klar war, so ganz so gut verhält sich das nicht und das ist immer ein bisschen zickig und so richtig will das nicht. Und dann stellte sich raus, okay, auch die In-vivo-Arbeit ist jetzt nicht so.
Also es war nicht nur strukturell.
Genau. Das war dann, die In-vivo-Arbeit ist jetzt auch nicht so einfach zu etablieren, wie wir uns das vorgestellt hatten im Vorhinein. Ich konnte aber alles ausprobieren in meiner Masterarbeit und hatte da auch allen Freiraum zu sagen, okay, dann probiere ich jetzt die Methode und dann probiere ich die Methode. Konnte da auch Tomografie machen. Also ich konnte einfach alles ausprobieren. Als ich dann am Ende meiner Masterarbeit angekommen war, habe ich gemerkt, okay, das lässt mich jetzt nicht mehr los. Ich kann jetzt nicht.
Wie weit bist du denn da gekommen in der Masterarbeit? Weil auch die Masterarbeit ist ja auch zeitlich beschränkt. Ne?
Ja, genau, es ist ein halbes Jahr.
Also Anführungsstrichen ein paar Monate. Wie weit bist du denn da dann gekommen?
Es ist schwer zu definieren, was heißt, wie weit gekommen. Das war noch eine ganz andere Orientierung des Projektes. Also es war wirklich ein bisschen mehr diese physiologische Seite. Und das war dann einfach viel Methoden suchen, die irgendwie funktionieren. Auf einer ganz runtergebrochenen Ebene würde ich sagen, meine Masterarbeit hat jetzt nicht viel beigetragen, sag ich mal, zu einem größeren Verständnis dieser Geschichte. Also es war wirklich sehr viel Arbeit im Kleinen, die dann irgendwie doch zu nichts geführt hat.
Ja, aber das ist halt die erste Exploration, genau, da, um zu gucken, wie verhält sich das Ding, ja. Und
erstmal auch die Arbeit mit Bacillus subtilis zu lernen, mit Biofilmen zu lernen, weil das hatte ich noch nie gemacht. Ich hatte mehr so mit isolierten Kanalproteinen gearbeitet oder dann auch mit Umweltproben, aber so die Feinheiten für diesen Organismus zu entwickeln und wie wächst der am besten und wie mache ich das und wo kann ich dieses Gerät aufbauen, das ich jetzt brauche. Und so weiter. Das war viel so ein bisschen.
Ja, aber worauf ich da eigentlich raus will, ja, man merkt dann nach dem halben Jahr, man ist da was auf der Spur,
ja,
aber man hat da noch nicht die Chance, wirklich auch was in Händen zu halten.
Ja, ja.
Dann wurmt es einen natürlich, weil es kommt einem dann immer so vor, als hätte man irgendwas nicht fertig bekommen.
Genau,
ne?
Ja. Und mich hat das total gekriegt. Ich fand auch diesen Prozess einfach unglaublich spannend. Zu der Zeit war es ja auch nochmal ein Stück neuer als jetzt und war auch irgendwie kontrovers diskutiert. Also auf meinen ersten Konferenzbesuchen war das dann schon so, dass Leute gesagt haben, so, ja, glaubst du das wirklich? So, und das war total spannend. Und das hat irgendwas in mir erweckt, wo ich gesagt habe, ich möchte mich damit beschäftigen und ich will das jetzt nicht einfach in die Ecke legen und sagen, ich beschäftige mich jetzt mit was anderem, sondern das, ja, das war mein Projekt.
Das ist ja dann auch schon diese Frage, glaubst du das wirklich? Ne? Das heißt, du hast es noch nicht richtig in den Händen,
nee,
wo du
genau
sagen kannst, was heißt ja glauben? Ich weiß das. Ne? Also das
genau
ist ja im Endeffekt, wo man am Ende hinaus will. Du willst es zeigen können. Ja? Und
genau,
das ist ja der Punkt.
Ich weiß nicht, ob ich als Person jemals den Punkt erreichen werde, wo ich sage, ja, ich weiß jetzt, dass das so ist. Weil dafür bin ich einfach mir zu sehr bewusst, dass es immer anders sein kann.
Ja,
so,
das kommt natürlich auch mit der Doktorarbeit, weil du dann natürlich siehst, ich habe jetzt wieder ein notwendiges Kriterium gefunden und das muss erfüllt werden muss jetzt erfüllt werden. Und du siehst auf der anderen Seite, das hat ja dort wieder Auswirkungen. Das heißt also, so richtig, gerade in so einem komplexen System, das endgültige, hinreichende Kriterium, wo du sagst, so, jetzt habe ich das ganze schöne Ding abgeschlossen, das kriegst du halt nicht oder schwierig hin. Und wahrscheinlich ist es dann halt auch erst so abgeschlossen, wenn du dann sagst, ja, okay, am Ende funktioniert es nur dann richtig gut, wenn du den kompletten Organismus komplett siehst, weil dafür ist es ja auch evolviert. Die spielen ja alle miteinander dann irgendwie zusammen.
Genau,
und du suchst dir ja nur was ganz spezifisch Isoliertes aus.
Genau, ja. Und dann ist es ja auch einfach so, dass da ganz viel auch drumherum passiert. Also ich gucke mir das jetzt in Bacillus subtilis an. Natürlich passiert das wahrscheinlich nicht nur in Bacillus subtilis. Wenn dieses System so etabliert wurde und so funktioniert, dann wird das auch in anderen Mikroorganismen so funktionieren. Dann wird das vielleicht auch in gemischten Biofilmen funktionieren. Aber dann hat es vielleicht nochmal eine andere Nuance, weil dann verschiedene metabolische Prozesse synchronisiert werden müssen zwischen verschiedenen Mikroorganismen. Und so gibt es eben, was wir ja auch schon besprochen haben, immer eine Komplexitätsebene mehr, die dann nochmal eine neue Facette mit einbringt, wo man sich eben nicht so sicher sein kann, dass das funktioniert. Und auch irgendwie dieses Unsicherheit aushalten oder dieses Nichtwissen aushalten und eben nach einem abgeschlossenen Experiment nicht sagen zu können, so ist es. Inzwischen ist das was ich total genieße an dieser Arbeit, dass ich immer sagen kann, es ist nicht abgeschlossen. Es kommt immer noch was und da ist immer noch ein Aspekt und Es gibt überall irgendwo noch was Spannendes zu sehen.
Beinhaltet natürlich immer die Gefahr, dass man sich dann in der Arbeit verliert. Deswegen, wie lange machst du das jetzt schon, dass du da arbeitest an diesem Kanalsystem?
Genau, ich mache das Projekt jetzt seit über 4 Jahren. Also schon eine lange Zeit. Man entwickelt aber auch so eine Verbindung.
Ja, das hat man ja jetzt in unserem Gespräch hier auch gemerkt, dass du das auf vielen Ebenen betrachtet hast, dir dann natürlich zu vielen Sachen auch Gedanken gemacht hast, dass du dann halt da auch immer dieses Für und Wider natürlich auch abwägen können musstest. Das heißt aber jetzt eigentlich auch, du begreifst dich so langsam im Endspurt deiner Promotion, ne?
Ja, sicherlich. Also man kommt auch irgendwann an einen Punkt, wo ich sage, okay, dieses Protein wird mich wahrscheinlich nie ganz loslassen. Also das wird immer so sein, dass ich da noch gucke, okay, was passiert, auch wenn ich vielleicht irgendwann nicht mehr dran arbeite. Was gibt's da für neue Literatur? Was hat vielleicht jemand anders noch rausgefunden? Natürlich auch, was passiert mit meinen Grundlagen, die ich jetzt geschaffen habe, mit meinen Daten, wenn ich irgendwo anders hingehe. Das wird schon so sein. Aber es kommt auch der Punkt, wo ich sage, vielleicht gucke ich mir mal was Neues an und vielleicht schaue ich mal, was die Welt noch so zu bieten hat.
Ja, weil man merkt natürlich dann auch, obwohl bei so einem Problem immer wieder noch eine neue Facette dazukommen kann, dass natürlich irgendwann mal so ein gewisses Bild entsteht, wo du sagst, so jetzt mache ich eigentlich nur noch Detailoptimierung. Aber jetzt hast du dann noch eine zusätzliche Facette, also neben deiner wissenschaftlichen Arbeit. Ja. Und so haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Du machst halt eben dieses Mikroben ganz groß.
Ja, genau.
Das ist unter anderem auch ein Podcast. Aber erklär vielleicht erstmal, was du dir da alles überlegt hast, weil ich habe gesehen, du hast ja eine Homepage, wo genau, noch ein paar andere Dinge auch noch drauf sind.
Genau, also das ganze Projekt hat eigentlich nicht als Podcast angefangen. Jetzt würde ich sagen, ist es primär der Podcast. Also ist schon das, was das Projekt jetzt trägt. Angefangen hat das eigentlich so aus einem Witz heraus. Also jemand im Labor hat angefangen, an einem Protein aus Staphylococcus aureus zu arbeiten. Und dann haben wir uns irgendwie darüber unterhalten und es war nur so eine Spinnerei. Und ich bin ein sehr visueller Mensch und ich hatte irgendwie ein Bild im Kopf sofort. Weil wenn man Staphylococcus aureus abkürzt, kommt S.aureus raus. Und wenn man das irgendwie ein bisschen doof zusammenschreibt, sieht es aus wie Saureus. Und dann war mein Kopf sofort beim Dinosaurier. So, und dann hatte ich dieses Bild von quasi 2 Staphylokokken im Kopf, die sich zusammen so ein Dinosaurierkostüm anziehen. Und ich bin nicht zeichnerisch besonders begabt, würde ich sagen, aber ich wollte das irgendwie umsetzen, einfach für den Kollegen, den das betraf, weil wir uns darüber unterhalten hatten und er das irgendwie auch ganz lustig fand. Und dann habe ich das als Comic umgesetzt und habe diesen Comic gezeichnet und habe ihm den ausgedruckt, habe gesagt, hier, kannst du haben. Und dann war aber schon in diesem Prozess aufgekommen, dass es ja auch ganz andere coole Mikroorganismen gibt, die man so umsetzen könnte. Also zum Beispiel Deinococcus geothermalis. So Deinokokken, die irgendwie in so einer heißen Quelle schwimmen. Und das war für mich dann so, dass ich Stück für alles, was so um mich rum war, an Mikroorganismen so ein Bild entwickelt habe. Und das kam auch immer ganz gut an. Dann habe ich erst fürs Labor einfach Sticker gedruckt und irgendwann hatten wir alle ein T-Shirt oder eine Tasse mit irgendwas drauf. Und dann dachte ich, okay, eröffnest du mal einen Spreadshop und dann kann sich jeder da seine Sachen kaufen und dann muss ich das nicht immer auslegen und quasi, dann kann sich jeder aussuchen, was er da möchte. Und so fing das eigentlich an. Und dann hatte ich einen Spreadshop, aber habe den auch nicht besonders vermarktet, sondern habe einfach gesagt, hier, wenn sich jemand jetzt davon was bestellen will, dann könnt ihr das jetzt selber machen. Und
genau,
und
im Endeffekt hast du dann damit einfacher deine Kolleginnen und Kollegen versorgt mit Merch,
genau,
sag ich jetzt
und dann
mal.
Kamen auch immer mal Anfragen, dass Leute gesagt haben, hier kannst du mir nicht das zeichnen. Oder es kam irgendwann mal in einem Praktikumsprotokoll statt Bacillus subtilis stand dann Basilicus subtilis und das fand ich dann witzig und habe das irgendwie verarbeitet. Und dann habe ich irgendwann eine E-Mail bekommen mit einer Workshop-Einladung und dann hieß es gibt einen Podcasting-Workshop und alles, was du brauchst, ist irgendwie so ein grobes Konzept, was du machen möchtest. Und da war irgendwie in mir schon das Bedürfnis da, zu diesen Comics was zu erklären, weil es dann doch manchmal nicht so eindeutig war, vielleicht nicht so sofort ersichtlich, warum jetzt dieses Bild oder jenes Bild.
Naja, und die Namen, die du jetzt ja genannt hast, die sind jetzt für eine Nichtwissenschaftlerin nicht so eingängig, dass man dann diesen Wortwitz vielleicht dann auch direkt versteht, ne?
Genau, ja. Und dann dachte ich, ja, dann machst du das jetzt halt mal. Und dann habe ich mich da angemeldet bei diesem Workshop und hat gesagt, okay, ich probiere das einfach mal aus. ich gehe da hin mit meinem Konzept und guck mal, was passiert. Ne? Und dann war ich da und das war wirklich wie lange waren es? Das waren 6 Tage, glaube ich, wo wirklich sehr konzentriert einfach daran gearbeitet wurde, wie macht man einen Podcast? Wie entwickelt man ein Konzept? Wie baut man das Ganze technisch auf? Und dann hatte ich irgendwie mein Konzept dabei, dachte mir, ja, vielleicht kann man einfach so verschiedene Mikroben vorstellen. Und dazu kam, dass ich die ganze Zeit schon selbst viel Podcast gehört habe und unter anderem von Florian Freistetter dieses Format Sternengeschichten, eben diese Kurzformate. Und ich dachte, okay, wenn ich das jetzt alleine mache für mich, dann kann ich ja nicht 1 Stunde oder 1,5 irgendwie erzählen. Natürlich, der Inhalt würde es hergeben, aber mir möchte ja einfach 1,5 Stunden niemand zuhören.
Ja, sagst du jetzt. Ne?
Wenn ich alleine vor mich hinrede, also in einem Gespräch geht das vielleicht, aber jetzt alleine möchte ich das niemandem antun. Und dachte, okay, dann nehmen wir vielleicht dieses 10-Minuten-Format und setzen das so um. Und dann kam dazu, jetzt auch wieder Florian Freistetter nennt, dass er zusammen mit Dr. Helmut Jungwirt ein Buch veröffentlicht hat, Eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen. Wo es eben genau darum ging, Mikroorganismen kurz vorzustellen und so ein bisschen die Verwebung zwischen Menschheitsgeschichte und Mikroorganismen. Und so ist irgendwie dieses Konzept dann gewachsen. Und dann habe ich eben auf diesem Workshop eine Pilotfolge aufgenommen, die dann auch zur ersten Folge des tatsächlichen Podcasts geworden ist. Es ist nicht dieselbe Aufnahme, aber es ist im Prinzip dasselbe Skript. Und seitdem hat sich das einfach ein bisschen verselbstständigt.
Du hast dich ja dann irgendwann mal bei Wispod angemeldet. Dann ist ja so, ich bin dort der Community Manager. Das heißt also, ich kriege die Anmeldung bei uns ins Postfach und dann übertrage ich die in unser Kurationssystem. Wir haben da so ein Mattermost, wo dann alle Kuratoren, Kuratorinnen die E-Mails durchlesen können, natürlich den Link zum Feed bekommen und so weiter. Ne? Wir wollten eben Kontaktinformationen und auch gucken, ja, wer sich eigentlich hinter diesem superschönen Podcast versteckt, und bin dann da eben auf dich gestoßen und dann auch noch auf dein Thema. Und dann Kaliumkanäle, das war natürlich für mich dann auch ein Trigger. Und dann war es für mich ganz klar, da muss ich mal Kontakt aufnehmen, und habe dann dich natürlich auch angeschrieben und dir das dann auch nochmal erklärt, weil ja, nicht, dass das dann ein bisschen komisch rüberkommt, wenn hier so ein komischer Wissenschaftler einfach dich da mal direkt anschreibt.
Nee, das war für mich auch, muss ich sagen, super schön, weil das erste Mal war, dass ich so Feedback oder dass ich das Gefühl hatte, gesehen zu werden von Leuten, die ich nicht kenne. Also vorher war das schon so, und das ist auch heute noch das Publikum, was ich quasi im Kopf habe, wenn ich meine Skripte schreibe, sind Leute in meinem Umfeld, die irgendwie gar nichts mit Wissenschaft zu tun haben, aber ein totales Interesse dafür zeigen und sagen, ich finde das super cool, was es alles gibt. Das ist auch ein Feedback, was ich bekomme. Ich finde es schön, dass du das so erklärst und dass du das einfach so runterbrichst, dass ich das verstehen kann. Ja, das war eben, als du mich dann angeschrieben hast und gesagt hast, so, wer bist du denn, was machst du so, und hättest du mal Lust, war das für mich wirklich so, okay, das kommt auch irgendwo anders an und das sehen auch andere Leute und finden das cool, und das ist natürlich einfach schön.
Also deswegen wäre zum Beispiel für mich, das alleine zu machen, ich könnte mir das nicht so vorstellen, mir so dieses Publikum so vor Augen zu halten und dann auch noch meine Spur zu behalten. Deswegen, ich brauche immer noch ein Gegenüber, an dem ich mich so ein bisschen abarbeiten kann. Deswegen bewundere ich dann auch solche Formate. Und auch Florian, der macht ja auch vieles. Ich höre eher die dialogischen Sachen von ihm an. Um diese astronomischen Podcasts, da mache ich immer einen großen Bogen, weil wenn ich dieses Rabbit Hole bei mir auch noch aufmache, dann komme ich folgst du zu gar nichts mehr. Ne? Und deswegen höre ich mir diese Sachen eigentlich nicht an, weil der Tag hat halt zu wenige Stunden, sagen wir mal.
Aber das ist auch für mich ein Punkt, zum Beispiel, warum ich das am Anfang entschieden habe, alleine zu machen, weil es für mich viel managebarer wirkte. Also gerade so in der Anfangszeit, als es dann darum ging, überhaupt mal das zu etablieren, und von der Technik hatte ich nicht so viel Ahnung und vom Schnitt hatte ich nicht so viel Ahnung, und dann dachte ich, wenn ich das jetzt direkt anfange für 2 Leute und dann brauche ich 2 Mikros und ich muss irgendwie die Spuren zusammenkriegen, und das habe ich mir einfach nicht zugetraut. Ich habe gesagt, okay, wenn ich das für mich alleine mache, dann ist das irgendwie machbar. Ich glaube, ich wäre auch ganz schwierig, wenn es darum geht, wirklich auf einer wöchentlichen Ebene mit mir zusammenzuarbeiten, weil meine Folgen erscheinen dienstags nachts, meistens so gegen 2. Ich sitze montags abends da und nehme teilweise noch auf, oder sonntags abends. Also das ist wirklich immer eng gestrickt, und wenn da noch jemand anders drin hängt, dann ist das natürlich irgendwie schwierig zu vertreten. Ja.
Seit wann gibt es dann jetzt dieses Microbes Things Macro?
Seit September 2025, also September letzten Jahres, habe ich angefangen. Das genaue Datum kann ich dir nicht sagen. Das war dann auch mit ein bisschen Abstand zu dem Workshop, wo ich diese Pilotfolge gemacht habe. Die habe ich dann zu Hause nochmal aufgenommen, habe dann nochmal ein bisschen selber rumprobiert, wie das jetzt funktioniert und mir die Technik da zusammen gekauft. Und im September habe ich dann gesagt, okay, ich hatte mal gesagt, ich fange an, wenn ich 5 Folgen voraufgenommen habe. Das habe ich nie hingekriegt, das kriege ich heute noch nicht hin. Also die Folgen sind wirklich immer druckfrisch. Das fühlt sich für mich auch einfach irgendwie richtiger an. Ja.
Das wäre vielleicht jetzt nochmal ein Punkt, nochmal zu erklären. Also wie baust du dann so eine Episode auf?
Ich habe meist irgendein Gefühl, welchen Mikroorganismus ich da machen möchte. Also am Anfang hatte ich eine Liste von Sachen, wo ich gesagt habe, die musst du auf jeden Fall machen. Die VAM, also die Vereinigung für allgemeine und angewandte Mikrobiologie, vergibt ja auch einmal im Jahr diesen Titel Mikrobe des Jahres. Das war so ein bisschen ein Aufhänger. Von denen habe ich schon ein paar genutzt. Ein paar, die mir auch einfach persönlich relevant waren. Also Bacillus subtilis zum Beispiel ist eine Folge gewidmet. E. coli, jetzt erst kürzlich, da habe ich mich ein bisschen mit schwer getan. Aber ich habe dann meist irgendwie eine Idee oder ich habe einen Aufhänger, wo ich sage, das passt jetzt gerade thematisch in die Zeit. Also zum Beispiel, als Black Friday war, habe ich dann Yersinia pestis, also das Pestbakterium genommen. Also ich versuche dann immer auch schon so Anknüpfungspunkte zu finden, weil das mir den Einstieg in die Folgen auch erleichtert, weil ich dann nicht damit anfangen muss zu sagen, okay, heute sprechen wir über was auch immer. Sondern ich kann quasi sagen, hier ist der Alltagsaufhänger und das ist quasi der Haken, an dem ich euch jetzt mit in diese Folge nehme. Dann entstehen die ganz viel während des Schreibprozesses. Also ich habe nicht vorher, beziehungsweise das ist jedes Mal anders, wenn ich eine Folge anfange zu schreiben, ob ich jetzt erst quasi wirklich in die tiefe Literaturrecherche gehe und gucke, was gibt es denn da zu holen und mir wirklich so Themenblöcke raussuche. Das mache ich manchmal, die ich dann wirklich sehr gezielt sortiere. Manchmal fange ich einfach an zu schreiben und dann komme ich quasi an einen Punkt, wo ich sage, jetzt wäre die Information vielleicht ganz spannend und dann suche ich quasi gezielt dieses Thema, recherchiere dazu, schreibe das rein und hangel mich quasi so im Schreiben durch die Folge. Aber da habe ich kein Konzept, das ist sehr folgenabhängig.
Das ist natürlich auch Fluch und Segen gleichzeitig. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, wie vielfältig so ein Bacillus subtilis sein kann. Ja. Jedes Einzelne hat ja viele, viele Facetten und ich denke mal, das explodiert erstmal und dann wieder Kill Your Darlings, bis du dann mal wieder auf so eine Episode reduziert
hast. Also das Ziel sind immer 8.
8?
Genau. Mhm. Ja, ich setze mich immer hin und sage, du schreibst jetzt 8 Minuten und dann fange ich an und denke, ach, das wird ja eine relativ kurze Folge, dann sind es meistens 12.
Okay.
Und dann ist das auch okay, dann bleibt es so. Also ich bin da nicht so, zum Beispiel jetzt auch die Folge über Escherichia coli, einfach weil das auch viel hergibt und weil das so ein relevantes Bakterium ist irgendwie in der Forschungslandschaft. Die ist 18 Minuten lang. Ja, das hat dann auch seine Daseinsberechtigung, das darf dann so sein. Da versuche ich auch nicht zwanghaft irgendwie auf 12 oder 10 Minuten runterzukürzen.
Ich glaube, da ist dir keiner böse, auch mal, wenn du mal längere Episoden machst. Also ich genieße die sehr. Also ich finde es auch echt toll, was du da machst. Und finde auch, dass das wirklich cool ist, weil man merkt, du hast dir das vorher lange überlegt. Ja, du hast da also wirklich viele coole Ideen gehabt und es kam direkt so ein Format auch raus, was in sich so stimmig ist, weil ich habe mir jetzt alle Episoden mittlerweile durchgehört. Also wenn ich meine alten Episoden höre, da sind die Dialoge noch ganz anders und der Formatentwicklungsprozess hat viel mehr während den einzelnen Episoden stattgefunden. Das finde ich jetzt bei dir gar nicht so. Ich finde das schon.
Ja, das war vielleicht auch Glück, muss ich sagen. Also zum Beispiel auch, ich habe ja diese ganz festgelegten Intro- und Outro-Passagen. Also das ist ja immer quasi der Rahmen, den diese Folge hat. Das ist die erste Version davon, die ich geschrieben habe. Man hat ja manchmal diese Angst vor leeren Seiten. Oder ich, wenn ich anfange, eine Folge zu schreiben und da steht nichts drauf, dann ist es super schwierig. Ich wusste aber, sobald da ein Satz steht, ist es einfacher. Dieser Satz muss am Ende nicht im finalen Produkt stehen bleiben. Deswegen habe ich einfach dieses Intro, dieses Hallo und Willkommen zu Microbsing Micro geschrieben. Und das ist geblieben, weil sich das dann einfach so für mich etabliert hatte, dass es für mich der Punkt einmal natürlich sprachlich, wenn ich anfange aufzunehmen, in den Podcast reinzukommen, aber auch in der Schriftform, der wird auch nicht kopiert. Also ich mache das nie, dass ich diesen Satz aus irgendeiner vorherigen Folge copy-paste. Ich schreibe den immer neu, weil das für mich eben dieser Start ist, dass ich sage, okay, die Seite ist jetzt nicht mehr leer und die Finger laufen jetzt und dann kann man einfach weiterschreiben. Ja.
Das kann ich gut verstehen. Wenn ich die Shownotes mache, ich baue da auch immer erstmal das Gerüst der Episode in den Shownotes auf und dann bist du eigentlich schon im Tippern drin.
Genau, ja.
Und dann fließt es auf einmal auch raus. Ich habe ja dann die Episode mehrfach gehört. Dann habe ich natürlich den ganzen Inhalt im Kopf und dann sucht man sich halt für den Intro so 2, 3 Highlights raus. Und so entsteht natürlich dann auch das Ganze drumrum um so eine Episode.
Genau. Und so entstehen meine Folgen.
Ich finde es auch jetzt super, dass du dich jetzt hier nochmal so hingesetzt hast und dich auch noch ein bisschen geöffnet hast hier, weil es ist ja jetzt doch ein bisschen anders, du hier wieder gemerkt
sicher,
hast,
ja, ja,
als jetzt bei dir im stillen Kämmerchen, ja, alleine vor deinem Mikrofon. Ja. Und ich finde es super nett von dir, dass du das gemacht hast. Aber ich habe jetzt natürlich noch eine obligatorische Schlussfrage. Mhm. Hast du eigentlich auch ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
Genau, das kommt jetzt auf deine Definition eines Wirkstoffs an, natürlich. Wenn wir in dieser, ich sage mal, groben biologischen Einordnung eines Moleküls mit einer Funktion bleiben, ist es auf jeden Fall das Geosmin. Das,
also für mich ist Wirkstoff bioaktiv.
Genau, ja. Das ist ja auch irgendwie der Aufhänger für den ganzen Podcast gewesen und diese erste Folge ist auch immer noch was, wo ich wirklich dran hänge. Die werde ich auch niemals irgendwie runternehmen, weil ich sage, das Konzept hat sich jetzt weiterentwickelt, das Format hat sich weiterentwickelt. Das ist einfach so eine Herzensfolge und das ist wirklich auch deswegen das Geosmin als Lieblingsmolekül. Also,
kannst du kurz mal auf diese Episode mal reingehen, ja, weil gerade wenn es deine Herzensfolge ist? Das
genau,
ist
also
richtig.
Geosmin ist ein Molekül, was quasi diesen Geruch nach Regen auf Waldboden oder auf trockener Erde auslöst. Also diesen Petrichor nennt man das ja auch. Verschiedene Spezies der Gattung Streptomyces stellen den her. In der Folge habe ich mir eben Streptomyces coelicolor ausgesucht, weil das auch irgendwie mit coelicolor, also Himmelsfarben, fand ich auch irgendwie recht poetisch. Und das macht eben diesen ganz markanten Geruch aus. Und das ist ein Geruch, der für mich einfach ein richtig guter Geruch ist. Also ich habe mir auch beim Parfümbedarf so eine kleine Flasche Geosmin gekauft. Das steht bei mir auf dem Schreibtisch. Wenn man da drin riecht, wenn man die aufmacht, das ist wie wenn man so das Gesicht in so eine Moosplatte drückt quasi. Und viele finden, das riecht irgendwie muffig und eklig. Und für mich riecht das so nach Entspannung und draußen im Wald stehen und es regnet. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Lieblingsmolekül.
Ja, sehr schön. Ja, dann will ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die lange Zeit auch genommen hast. Dann, wir waren jetzt fast einen ganzen Tag hier zusammengesessen, haben uns natürlich zwischendurch auch noch so ein bisschen unterhalten und uns noch ein bisschen kennengelernt. Mal gucken, vielleicht auch noch ein paar Pläne für Wispod gemacht. Wir haben ja beide gemerkt, ne, dass es uns auch in der Wissenschaftskommunikation auch echt auch wichtig ist, uns zu unterstützen und da haben wir vielleicht noch ein paar Pläne, wie wir uns vielleicht auch im Wispod noch ein bisschen unterstützen können. Aber jetzt will ich mich auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Und wie jede Interviewpartnerin bekommst du natürlich auch unseren praktischen Koffein-Applikator, wie ich ihn nenne, also unsere Wirkstoffradio-Tasse. Also vielen Dank nochmal. Und falls ihr noch Fragen oder Kommentare zu dieser Episode habt, wie immer ist jede Episode auch ein Blogbeitrag bei uns auf wirkstoffradio.de. Oder wenn ihr nicht wollt, dass das jeder mitlesen kann, dann könnt ihr uns das natürlich auch direkt schreiben unter info@wirkstoffradio.de. Dann lese ich den Kommentar, leite den natürlich an Selina weiter. Wir antworten euch. Meistens bespreche ich das dann bei uns in irgendeiner Magazinfolge, um dann den Kommentar aufgearbeitet dann doch zur Verfügung zu stellen. Ihr könnt uns auch erreichen unter Mastodon. Das ist dann @wirkstoffradio@podcasts.social oder, weil viele Leute ja diesen Podcast auf dem Telefon hören, ihr könnt uns auch direkt anrufen. Das ist die 0049 3074 69 10 64. Ich sag's nochmal, 030 für Berlin 7469 1064. Wenn ihr uns dort eine Nachricht hinterlasst, mit einer Frage zum Beispiel oder einem Kommentar, dann nehme ich das auch bei uns in die Episode mit auf und dann kommt auch eure Stimme einmal hier im Wirkstoffradio vor. Also überlegt euch, vielleicht wollt ihr auch mal hier reinkommen. Wenn ihr auch so einen praktischen Koffeinapplikator haben wollt, dann könnt ihr das gerne machen unter wirkstoffradio/shop. Da könnt ihr Tassen auch Cappies, Hoodies, was immer ihr wollt, kaufen. Wenn ihr uns aber wirklich unterstützen wollt, dann bewertet uns doch unter iTunes, unter Apple Podcasts oder panoptikum.social oder überall, wo man Podcasts bewerten kann, weil das erhöht unsere Sichtbarkeit. Dadurch werden wir mehr heruntergeladen und das rechtfertigt natürlich auch mehr unsere Arbeit hier als in der Wissenschaftskommunikation. Vergesst natürlich nicht, Microbes Things Macro auch zu erwähnen. Und dann bleibt mir also nur noch, mich bei dir zu bedanken, Selina. Und denkt dran, alles ist prüfungsrelevant. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass du mich eingeladen hast und auch für deine Unterstützung jetzt mal über WISPOD. Das ist wirklich viel wert, gerade weil das so ein kleiner, neuer Nischen-Podcast ist. Und danke dafür und tschüss.